Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin heute wieder mit einem wunderbaren Le Brunch-Wetter, wollte ich gerade sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das Wetter heute ist.
Alles virtuell.
Das virtuelle Wetter. Wir können uns das Wetter einstellen, wie wir wollen. Wir reden nämlich heute über die Virtual Reality, beziehungsweise über die Lösung, die Sony dazu anbietet. Bei mir begrüße ich den wunderbaren Scholt Wilhelm aus Österreich. Guten Morgen.
Freut mich, dabei zu sein.
Du bist vom Game Standard, von der Tageszeitung Standard.at. Und yep. Wir hatten uns ja schon ein paar Mal unterhalten, aber noch nicht über VR. Jetzt waren wir beide in München, müssen wir kurz einleiten. Da hat Sony, beziehungsweise zusammen mit der PR-Agentur, ein Event veranstaltet, die sogenannte Sony Experience Munich.
PlayStation Experience,
tut mir leid. Und lange Rede, kurzer Sinn, da wurde für eingeladene Presse die aktuellste Version der Sony VR, der PlayStation VR gezeigt, also dieses, wie sagt man da, die Virtual Reality Lösung von Sony für die PlayStation 4, soll ja im Oktober erscheinen. Da haben wir die aktuellste Version jetzt vor Ort da gehabt, etliche davon und natürlich auch neue Demos und neue Spiele. Und darum soll es heute in der Folge gehen, Scholt. Wir haben vor Ort alles ausprobiert und mich interessiert jetzt im Gespräch, dass wir uns so ein bisschen darüber austauschen, wie weit ist Sony jetzt mit dieser Lösung gekommen? Gibt es schon was her? Wie schätzen wir die ganze Sache ein?
Gerne.
Darum soll es gehen. Erklär mal, was hat dich dazu bewogen, die weite Reise nach München auf dich zu nehmen? Es ist ja schon ein kleines Stück.
Ist mit Abstand die kürzeste Pressereise, die man von Wien aus machen kann.
Wahrscheinlich. So gesehen dann auch wieder, ja.
Ich wäre froh darüber, wenn die meisten Pressereisen nach München gehen würden, nicht nach London oder so irgendwo hin. Mhm. Ja, mich hat interessiert, wie gut PlayStation VR fertig geworden ist. Mhm. Das ist ja schon die finale Version, oder ich nehme an, ziemlich finale Version, die wir da gesehen haben. Ich habe sie zuvor schon öfters ausprobieren können, als es noch ein Prototyp war, und habe die verschiedenen Stadien durchgemacht. Und war eigentlich, muss ich sagen, ziemlich zufriedengestellt von dem Line-Up, das sie dort gezeigt haben. Es waren jetzt nicht, ich würde sagen, die großen Kracher, aber die habe ich mir auch nicht erwartet, sondern es waren eher so Vorzeigetitel, was ist möglich, worauf kann man sich einstellen. Mehr so Demo-Charakter, aber das hat mir schon richtig Spaß gemacht.
Hm. Vielleicht fangen wir mal offensichtlich mit dem Technischen an. Ich habe damit ja auch beide über die letzten Gamescoms hinweg und über verschiedene Events das Gerät begleitet. Wir haben auch ein bisschen die, also von den Iterationen her, vor 2 Jahren habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal als Prototyp eben ausprobiert, auch da schon bestimmte Spiele gesehen, wie zum Beispiel das mit dem Haifisch, zu dem wir gleich kommen. Da kann man ganz gut vergleichen, wie es sich entwickelt hat. Und ich weiß nicht, ob du auch Oculus und HTC Vive schon ausprobieren konntest?
Ja, alles auch. Ich glaube sogar beides in den zumindest fast letzten Versionen, also aktuellsten Versionen.
Mhm. Ja. Weil das wird natürlich auch noch spannend zu sehen, wo steht Sony VR, oder ich sage immer Sony VR, ihr wisst, was ich meine,
PlayStation VR, ja,
im Vergleich zu diesen zwei Geräten, und ja, preislich ist da ja auch eine Diskussion. Genau, fangen wir mal mit dem rein technischen an, weil man es halt wirklich genau direkt vor der Nase hat. Der Tragekomfort ist famos, kann man gar nicht anders sagen. Also das Gerät ist super leicht. Das Einzige, was mich gestört hat beim Tragen, also man vergisst wirklich nach ein paar Minütchen, so ging es mir zumindest, dass man diese Brille auf dem Kopf hat, weil man sie nicht spürt. Sie drückt nicht, sie sitzt bequem, und man hat sie mit 2 Handgriffen, hat man das Ding irgendwie auch justiert, und man muss da nicht ewig, also es ist leichter anzuziehen als ein Fahrradhelm.
Ja.
Ja. Und das Einzige, was mich stört, sind einfach die Kabel, aber das Problem werden, glaube ich, alle Geräte noch haben am Anfang.
Also abseits von den Kabeln, die wahrscheinlich wirklich alle nicht ausblenden können, eine Zeit lang noch zumindest, muss ich sagen, dass mir die Lösung, dass das Display vor den Augen hängt und nicht auf die Augen gedrückt wird, wie bei einer Tauchermaske oder wie bei den anderen Virtual Reality Brillen, extrem gut gefällt. Und mir ist das dann vor allem aufgefallen, einerseits, weil es immer kühl bleibt, weil es immer die Augen immer belüftet werden. Und das andere ist, mich hat es dann zweimal ziemlich am Auge gejuckt und in der Nase, und konnte, während ich gespielt habe, mich trotzdem kratzen. Klingt jetzt nicht viel, aber ich muss ehrlich sagen, das klingt auch nicht lecker, nicht in der Nase gebohrt, sondern ich habe mich am Auge gekratzt. Und du kennst das ja, irgendwas stört dann, und dann möchte man hinfummeln. Mhm. Und klingt jetzt auch furchtbar. Auf jeden Fall muss ich sagen, das sind so kleine Dinge, die wahrscheinlich im Alltag dann schon auffallen werden, weil ich kann mir vorstellen, wenn man stundenlang spielt, dann hat man eine HTC Vive oder eine Oculus Rift auf, die halt wirklich wie eine Maske auf dem Gesicht sitzen, dann das zu verschieben, abzunehmen, das sind alles so Designsachen, die sind unauffällig, aber das, glaube ich, fällt schon auf.
Das muss man vielleicht
Und
nochmal kurz erklären, was du
ja.
damit meinst. Das hat so eine Führung, die oben über dem Kopf lang geht. Also wirklich, die Sony VR sieht eher aus wie so ein Fahrradhelm. Eigentlich fast schon, wenn man den so richtig auf den Kopf aufsetzt. Und dadurch hat man eben das Gefühl, das Display schwebt mehr oder weniger vor einem, weil eben die Unterstützung durch diesen Kopfgurt kommt. So kann man es vielleicht am
Genau.
ehesten
Ja,
beschreiben, ja.
ich glaube, es ist verlagert am Hinterkopf, wird festgeschnallt über so ein Drehrad. Das ist sehr einfach zu verwenden. Und oben liegt es auf, so auf der Stirn, Schädel, Decke, so irgendwo am Kreuzungspunkt. Und dann hängt darauf das Display. Und das kann man dann selbst noch anschieben. Mit so einem Knopf kann man draufdrücken, kann man es näher schieben. Und abgedichtet wird das durch so einen dünnen Gummifilm um
Ja,
die Augen
wie so
herum.
Kopfhörermaterial, so, ja.
Genau. Das Einzige ist, es dichtet halt nicht ganz ab. Man
Genau,
sieht halt
ja.
unten so ein bisschen, so ein Lichtschlitz hat man, aber mir ist das eigentlich auf Dauer dann nicht aufgefallen. Ich fand
Es
das
fällt halt nur
okay.
auf, wenn du irgendwie noch Licht im
Runterschaust
Zimmer
oder so.
anhast.
Ja,
Ja, aber
genau,
sobald
ja.
du es ausmachst, stört es auch nicht mehr. Aber da haben natürlich die anderen beiden Geräte so ein bisschen den Vorteil, durch diese saugartige Sitzung ist gar kein Licht mehr reinkommt. Aber dadurch hast du natürlich auch immer so einen leichten Zug nach vorne, weil das Gewicht da hängt. Also, Tragekomfort fand ich sehr gut. An- und auszuziehen, ich habe es immer so verglichen wie, es hat so ein bisschen was wie so ein Nintendo-Produkt. Ja? Man klappt es irgendwie auf, man setzt es an. Also es fühlt sich nicht wackelig an, es fühlt sich nicht zerbrechlich an. Man hat auch nicht das Gefühl, wenn es einmal aus der Hand rutscht, dass es sofort kaputt geht. Auch wenn es wahrscheinlich super empfindlich sein wird. Aber es hat so ein robustes, ja, so ein Konsolenplastik-Feeling.
Ja.
Ohne dass es da jetzt irgendwie groß schwer dadurch wird. Also
Ja.
sehr, sehr leicht zu benutzen. Sogar für Brillenträger. Ich habe mit
Ja.
Felix Rick gesprochen, bei den Rocket Beans zusammen. Und der hat gesagt, er hat seine Brille und er hat eine relativ dicke Brille auch, also vom Gestell her und Gläsern und so. Und er hatte gemeint, er hatte auch keine Probleme damit, die da drunter aufzulassen. Es hat nicht gedrückt und es ging auch für Brillenträger wunderbar. Richtig scharf wird das Bild aber trotzdem nicht, egal ob man mit Brille ist oder nicht und wie nah man versucht, das Ding an sich ranzuschieben. Man kann schon so einen Sweet Spot dann finden, je nach eigener Augenstärke. Aber ich war trotzdem so ein bisschen baff, dass es auf den ersten Blick immer trotzdem noch sehr verwaschen wirkt, alles, gell? Es ist nicht so gestochen scharf, wie man es gerne hätte.
Ja, ist es auf alle Fälle. Das kommt einfach durch diese Linsen zustande, die zwischen das Display und die Augen gestellt sind, sozusagen. Und dadurch wird das Bild sozusagen aufgeblasen, weil es sollte diesen Effekt haben, dass es zumindest fast in dein ganzes Sichtfeld passt. Und da fällt es trotz, ich glaube, 1080p Display schwer, sozusagen diese Pixeldichte zu behalten, wie man sie vom Handy gewohnt ist oder so.
Allein von der
Und da
Rechenleistung natürlich auch, weil
auch
du
von
ja
der Rechenleistung,
Doppelbild
aber
berechnen musst.
genau. Und deswegen können sie auch nicht so hochauflösende Displays verwenden, die man vielleicht bräuchte, wenn das so nah am Auge ist. Damit haben irgendwie alle Hersteller ein bisschen zu kämpfen, aber man muss schon sagen, dass PlayStation VR wahrscheinlich die günstigste Lösung verwendet, weil sie auch mit dem Preis niedriger sein wollen. Aber ich muss trotzdem sagen, ist mir aufgefallen, dass es nicht 100% scharf ist, aber das hat so ein bisschen diesen Effekt, wie wenn ich PS3 oder Xbox 360 aufdrehe, dann denke ich mir in den ersten Minuten, um Gottes Willen, wie konnten wir jemals mit so einer Grafik spielen? Und ich bin dann trotzdem ziemlich schnell reingekommen. Also mir hat das Bild trotzdem gefallen, auch wenn es nicht 100% scharf war.
Ja, es hat halt auch so ein bisschen Kantenflimmern und so, aber es sind halt, klar, es ist halt auch jetzt eine erste Version des Geräts. Das muss man auch ganz klar so sehen. Da wird es auch die nächste Iteration, wir haben es ja gesehen beim Oculus Rift, also von der DK1 zu Developer Kit 2 war schon ein großer Sprung und zur Retail-Version ist auch nochmal ein Riesensprung. Und man kann es, glaube ich, so einordnen zwischen der, ist es besser als dieses Developer Kit 2 von der Oculus, finde
Ja,
ich, weil da
doch.
hat man noch richtig fett so die Pixel gesehen und man hatte so wie so ein Fliegengitter vor Augen. Und dieses Raster, das sieht man hier nur so ganz leicht. Wenn man die
Ja.
Augen so quasi so anders einstellt, so von der Schärfe, wenn dann irgendwie ein Schwarzbild zum Beispiel ist, und dann gar kein Bild mehr auf dem Bildschirm ist, dann kannst du die Augen so fokussieren, dass du so dieses Gitter so ein bisschen siehst. Da hast du wie so ein ja, wie so einen grauen Vorhang irgendwie vor dir, wo du auch so eine Art von Pixel erkennst. Aber wenn dann das Bild erstmal in Bewegung ist und du im Spiel drin bist, dann sieht man durch dieses Gitter durch, dann fällt es einem nicht mehr so auf. Also es geht dann schon. Es ist irgendwo zwischen DK2 und Retail Oculus.
Ja, würde ich auch sagen, ungefähr so.
Aber klar, ist ja auch die deutlich günstigere Lösung, da kommen wir ja noch dazu. Genau, also das war so die Technik, weil was man noch dazu sagen muss, es gibt diesen berühmten Kasten, der auf der PlayStation dann zusätzlich dazwischen liegt,
Ein
der
sehr kleiner Kasten.
ja so also
Set-Top-Box, ja.
größer als Apple TV, aber nicht so groß wie die PS4, oder?
Genau,
So
ja, würde ich auch
ein
sagen.
schwarzes Ding, wo dann auch diese ganze Kabelgedöns reingeht. Und wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich immer gestört hat, war dieses Kabel, weil es liegt halt irgendwie so über deiner Schulter, dann merkst du es, wenn du mit den Move-Controllern rumfummelst, oder es hängt halt vor dir runter. Also, das werden sie aber auch nicht so schnell wegkriegen.
Ja, glaube ich auch.
Optional, die Kamera, die ist die ganz normale PS4-Kamera, die man halt für Move schon kaufen konnte und die man natürlich auch weiterhin kauft, die jetzt noch nicht dabei ist im Bundle, also
Ja, aber Voraussetzung.
aber Voraussetzung ist, genau. Und die Move-Controller sind aber optional, also diese
Klar.
Move-Eistüten kann man für bestimmte Demos und Spiele dann verwenden, aber es waren auch sehr viele Spiele da, die einfach nur den ganz klassischen Controller genommen haben
Oder gar
und
keine Controller.
oder gar keine Controller, genau. Aber der Vorteil von dem Controller ist ja, dass er auch schon diese Lichterkennung hat, die auch die Move-Tüten haben. Ich sage jetzt einfach mal Move-Tüten. Und
Tüten, ja.
dadurch hast du auch in Spielen eine Motion Control. Ich greife mal kurz vor. Ich habe Battlezone gespielt, das Panzerspiel. Und da hattest du, oder war es bei, nee, bei Battlezone?
Nein, bei Riggs war
Bei
es,
Rix war
oder?
das, genau. Und da siehst du quasi den Controller virtuell vor dir,
Ah,
in
nein,
dem
das war,
virtuellen
Entschuldigung,
Raum.
Entschuldigung,
Das
das
war
war
Battlezone,
Battlezone,
ja,
Battlezone
sag
im
ich.
Cockpit, ja? Im Cockpit sieht
Genau.
man den Controller,
Und
ja.
da siehst du den Controller vor dir und du bewegst den und du spürst auch diesen Lag nicht. Also egal, ob du die Move-Tüten hast, die dann zu Pistolen oder Knarren werden oder eben der Controller selber, funktionieren tut die Bewegungssteuerung dann eben alles über die Kamera. Und du kannst auch nach hinten gucken, weil wir neulich noch überlegt hatten, ob man mit der Move-Kamera auch nach hinten schauen kann, weil du ja nur von vorne die Kamera hast.
Es
Es
gibt hinten
geht,
ein LED.
genau, weil du hinten an der Brille, sage ich jetzt mal, auch diese Leuchtstreifen eben hast. Und dadurch erkennt er auch, wenn du nach hinten guckst. Also eigentlich eine sehr clevere Lösung. So ein bisschen Altlasten mitgeschleppt, aber zum Positiven genutzt. Ich glaube, dass die Move-Controller so ein kleines Revival erleben werden mit der Sony VR, PlayStation
Also,
VR.
ja, also ich muss, Sony VR, ich muss auch dazu sagen, mir hat gut gefallen, dass sie alle Arten von Eingabemechanismen gezeigt haben dort. Und mit Abstand am besten haben mir die Spiele gefallen, die man mit PlayStation Move gespielt hat, muss ich sagen, mit diesen Eistüten. Und da ist mir aufgefallen, dass das einfach damals, als sie rausgekommen sind, und das gleiche gilt auch für die Wii und vielleicht auch für Kinect, aber da will ich jetzt vorgreifen, das hat einfach gefehlt, dass man sozusagen die Verbindung hat, die Hand ist der Controller sozusagen oder die Hand wird zum Controller. Und jetzt ist es, weil da immer der Abstand war zwischen dem Spieler und dem Display. Deswegen konntest du auch deine dreidimensionalen Bewegungen mit dem Move-Controller damals bei der PlayStation 3 nicht so abschätzen. Und jetzt bist du ja selbst im Spiel und deine Hand wird, also dein Controller wird dir zur Hand sozusagen in der virtuellen Welt. Und dadurch habe ich ein viel, viel besseres Gefühl plötzlich gehabt, wie ich mich bewegen muss.
Absolut.
Ja, und ich glaube, da werden sie auf alle Fälle tun sie gut daran, diesen Move-Controller nochmal stärker zu nutzen und vielleicht auch viele Spiele dafür rauszubringen.
Ja, und man sieht es ja auch an Oculus und HTC Vive, die ja beide auch auf diese Touch- und Move-Controller setzen.
Ja.
Jeweils mit ihrer eigenen Lösung, genau.
Ja, leider Oculus leider nicht zum Start. Also
Genau,
das
aber wird
dauert
es ja
noch ein
auch auf jeden
bisschen.
Fall geben.
Ja.
Ja. Und die ja ganz ähnlich funktionieren und sich auch ähnlich bedienen. HTC Vive hat halt ein paar mehr Knöpfe an diesem Controller und so, aber Sony hat ja diese Move-Tüten schon, das heißt, da muss man sich nicht extra nochmal welche anschaffen. Also in den Keller gehen und die Dinger wieder raussuchen, lohnt sich auf jeden Fall, weil da bin
Lohnt
ich ganz
sich.
bei dir. Diese Leuchtkugeln sind jetzt auch nicht mehr störend, ja? Weil man
Ja,
dann ja in
stimmt.
dem Universum, in dem man sich dann befindet, dieses Leuchten nicht mehr wahrnimmt. Mich stört ja hier manchmal schon abends, wenn ich spiele, das Leuchten vom PS4-Controller, wenn irgendwie
Ja.
stockdunkel ist. Manchmal passt es ja so von der Lichtatmosphäre, aber trotzdem erhellt es dann den Raum und manchmal stört es dann irgendwie von der
Ja.
Atmosphäre. Und der Vorteil bei VR ist ja, dass du abgeschirmt bist und diese Move-Controller ja dann alles sein können. Entweder eine Hand oder eine Waffe oder ein Schwert oder was auch immer.
Ja, und das Wichtigste vielleicht, also ich glaube, dass das Tracking vor allem bei HTC Vive also ein fortschrittlicheres ist und deswegen hat sie auch diese Room Scale Erfassung, das heißt, man kann sich im ganzen Raum bewegen. Das hat PlayStation VR nicht, in dem Sinne, dass man wirklich überall hinlaufen kann. Was ich aber trotzdem festgestellt habe, ist, dass es trotzdem jetzt für den Kopf, also für das Headset und für die Hände wirklich gut genug funktioniert. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwie die Hand laggt oder so
Nee, überhaupt
im
nicht.
Spiel. Also es ist vielleicht nicht die teuerste Version, aber sie funktioniert wirklich gut und das wird ihnen zugutekommen, glaube ich, ja.
Und du kannst dich ja auch im Raum bewegen. Also
Ja.
kommen wir ja gleich auch bei den Spielen dazu. Oder steigen wir am besten gleich mal mit ein, mit dieser Haifisch-Demo. Ja, das war nämlich das Erste, was ich damals bei PlayStation VR gesehen habe.
Ja.
Immer wenn ich jetzt Sony VR sage, gibt es übrigens einen Schnaps.
Ja.
Bei PlayStation VR, das war vor 2 Jahren, glaube ich, die erste Demo, die ich gesehen habe. Und die ist jetzt auch in dieser, ich nenne es jetzt mal Minispiel-Demo-Sammlung,
Ja, das
die
We
es da
Are
gibt.
Worlds heißt
VR
das, glaube
Worlds,
ich.
genau. Ist so eine kleine Sammlung von Demos, Spiel ist jetzt fast schon zu viel gesagt.
Das sind so
So eine
15-minütige
Collection.
Spiele, würde ich sagen, so,
Spielerlebnisse, nennen wir es
ja.
mal so, genau. Eins davon ist eben dieses Getaway, über das wir schon mal ge gesprochen haben.
London heißt,
London Heist,
heißen sie
genau,
jetzt.
mit dieser Getaway-Lizenz, habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, auch bei der Gamescom auch, wo ich fast vom Stuhl gefallen wäre, weil ich hier wirklich so drin war in dem Spiel, dass ich dachte, ich kann mich an der Autotür auflehnen.
Das war so geil,
Und das habe ich diesmal wieder gespielt und diesmal habe ich nochmal drauf geachtet, man kann die Autotür sogar aufmachen mit den Move-Controllern
ja.
und den
Ja,
Kopf rausstrecken, wie so ein Hund, weißt du, wie so ein Hund, der auf der Autobahn so
genau.
die Ohren schlappeln lässt. Und du hörst dann den Fahrtwind. Das war so gut. Ich
Ja.
habe den Kopf rausgestreckt und dann hast du mehr Wind gehört, als wenn du im Auto drin bleibst. Und die Tür aufzumachen und dich bei voller Fahrt rauszulehnen und dann zu ballern, das war einfach immer noch großartig. Ich wünsche mir, dass da mehr kommt noch. Also ich hätte gerne einen Story-Modus zu diesem Spiel mit mehreren so Rail-Shooter-Sequenzen. Aber gut,
Ja,
kommen wir da gleich nochmal
ja.
dazu, ja.
Machen wir eins nach dem anderen
Genau,
dann.
also Haifisch-Demo. Schöne Grüße an Anne an der Stelle. Die hat sich wahnsinnig erschrocken bei diesem
Echt?
Hai. Ist diese Demo gewesen, die damals sehr kurz war. Da warst du einfach nur in so einem Haifisch, nee, in so einem Unterwasserkäfig. Also wenn
Ja,
so vor,
Taucherkäfig sein,
so eine
ja.
Taucherglocke. Und dann kommt halt ein Haifisch und reißt so nach und nach quasi so Teile von diesem Käfig weg. Hast du wahrscheinlich auch noch mal ausprobiert jetzt, gell?
Habe ich ausprobiert, ja. Also das ist, finde ich, ein guter Einstieg für Virtual Reality generell, solche passiven Demos, wo man einfach mal das Gefühl dafür bekommt, für die Dimensionen. Das ist ja für mich eigentlich der größte Fortschritt von Virtual Reality ist für mich, dass man als Spieler zum ersten Mal Dimensionen erkennt.
Also
Also
im Verhältnis, wo
im
steht man,
Verhältnis,
wie
dass man,
steht man, ja.
genau, die Dimensionen zu einem selbst. Und das ist ein Riesenunterschied, weil wenn ich auf meinem Fernseher spiele und obwohl er groß ist, der Fernseher, wird ein Hai niemals einschüchternd wirken von seinen Dimensionen, von seinen Ausmaßen her. Aber wenn man in dieser Virtual Reality ist und der Hai ist einfach 3 oder 4 Mal größer als du, das macht einfach ein ganz anderes Gefühl.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Und auch wenn man mehr, wenn man weiß, man ist in VR, ja, ich war da trotzdem irgendwie so leicht angespannt. Also man kriegt dieses Gefühl auch nicht weg, wenn der Hai dann anfängt, 2 Zentimeter neben dir
Ja.
vorbei. Allen und so. Aber es ist, denke ich, es wird einer der meisten Apps, ich nenne es jetzt schon App, einer der am meisten gestartetsten Software am Anfang sein für Leute, die mal zu Besuch kommen, ja?
Auf alle Fälle. Also das ist ein guter Einstieg und ich glaube, da werden sie auch noch viel in die Richtung machen. Es geht ja auch so ein bisschen in Richtung interaktiven Movie und 360-Videos und so. Und ich glaube, diese passiven Erlebnisse sind schon ein netter Einstieg.
Die zweite Demo von den VR Worlds, die da aufgebaut war, da waren nicht alle da, glaube ich. Das war dann die London Heist-Demo, die ich jetzt gerade ja schon angesprochen hatte mit dieser Autoverfolgung. Da gab es auf der Gamescom noch das mit dem Verhör. Das war aber
Ja.
leider nicht da, weil die hatte ich nämlich noch nicht gespielt. Aber London Heist war nochmal da und war immer noch so genauso cool wie auf der Gamescom.
Ja. Also das hat mir gut gefallen, weil man, also zwei Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Einerseits, wenn man in diesem Auto sitzt als Beifahrer und mal so ein paar Minuten Zeit hat, sich umzublicken und dann mit den Gegenständen, die im Auto sind, wie ein Trinkbecher, ein Handschuhfach, den Radio-Lautstärkeregler, also ich glaube, du kannst gerade die Frequenz ändern. Das kannst du alles einfach bedienen und es fühlt sich total logisch an. Man geht mit der Hand hin, die wird halt simuliert durch den Move-Controller, den man in der Hand hat, und man greift mit dem Abzug drücken zu, sozusagen. Und
Ja,
das
und es
fühlt sich
fühlt sich ja
einfach
schon
richtig
an
an.
wie so ein
Ja,
Pinzettengriff eben, gell? Ja.
genau, ja. Und ziemlich schnell kommst du zu dem Punkt, wo du Griffe eigentlich so intuitiv machst und gar nicht so richtig bewusst. Einer davon zum Beispiel ist, dass man die Tür aufmachen kann, links von dir. Und das habe ich dann oft gemacht, dass die Tür einfach, ich schaue gar nicht mal mehr hin zur Tür, ich greife einfach nach links und wie in echt drücke ich die Tür auf und schaue nach hinten raus und es hat ein total super, super Gefühl, dass es so einfach funktioniert.
Und man denkt halt einfach nicht mehr drüber nach und dann weiß
Genau,
man
ja.
ist irgendwie involviert in dieses Spiel.
Genau.
Du greifst einfach, und auch wenn du dann nur einen Finger dafür benutzt, aber du hast wirklich das Gefühl, du greifst jetzt nach dieser Waffe, nach diesem Pappbecher. Es hat dann noch so kleine, man kann es natürlich auch immer wieder so brechen, diese Immersion. Also wenn du mit beiden Händen zum Beispiel versuchst, den Becher zu greifen, dann flutscht der Becher von einem zum nächsten,
Ja,
weil da halt
das
noch nicht die Abfrage drin ist, was ist, wenn beide drin ist. Da merkt man halt so immer, ja, wie viel Feinschliff stecken die Entwickler dann in solche Abfragen? Weil das ist
ja.
natürlich nur eine Frage der Programmierung. Ja, natürlich kannst du das auch so programmieren, dass du mit beiden Händen. Aber was machst du dann, wenn du beide Hände auseinanderziehst? Also da wird es bei VR immer einen Bruch geben, weil du dann ja auch wieder quasi programmieren müsstest. Dann müsste sich der Becher zerreißen.
Ja, man sieht, wie komplex eigentlich
Ja,
die Realität ist, wenn man
genau.
all diese kleinen Dinge berücksichtigen wollen würde. Und ja, aber ich muss sagen, es hat wirklich gut funktioniert und dann gibt es ja diesen fliegenden Wechsel zu der Schusssequenz, also wo plötzlich dann diese Gegner mit Motorrädern und Autos vorbeirasen und plötzlich muss man die abballern und sie abschütteln. Und da ist mir aufgefallen, dass nach Maus und Tastatur das ja super präzise ist, aber nicht gerade das, was ich praktisch nennen würde in Wahrheit, weil man muss irgendwo sitzen, man braucht einen Tisch. Aber super präzise, dann hat man den Controller, den normalen Controller, das Gamepad, das zwar sehr bequem ist, weil man auf der Couch spielen kann, aber es ist nicht sehr präzise. Jetzt hat man endlich ein Gerät oder eine Steuerungsmethode mit Virtual Reality und diesen Bewegungscontrollern, die meiner Meinung nach sehr präzise ist und gleichzeitig komplett intuitiv. Ich muss dazu nichts können. Ich muss nur die Waffe in die Hand nehmen, sozusagen, hinzielen, wie ich in echt auch zielen würde, und abdrücken. Und das ist schon augenöffnend gewesen für mich, weil ich glaube, dadurch können Leute Shooter spielen, die mit dem Gamepad oder Maus und Tastatur niemals zurechtgekommen wären.
Absolut, und mit dem Gamepad eben auch nicht, ja.
Ja.
Das ist wirklich erschreckend, wie intuitiv das ist.
Ja.
Man hat es auch beobachtet, die haben auch stellenweise dann nicht dazu gesagt, wie man reloadet. Ich glaube auch, das war so ein
Ja,
bisschen so
super.
Absicht. Und dann
Ja.
hast du Leute beobachtet, wie diese Move-Controller immer so aneinander klacken. Ja? Und dann, wenn du selber drin bist im Spiel, dann merkst du auch, dass du da gar nicht groß drüber nachdenkst. Neben dir liegt halt ein Koffer mit Munitionsriegeln.
Ja, mit der
Und
linken
dann,
Hand greift man ein Magazin auf und schiebt es einfach unten zur Waffe, zur rechten Hand sozusagen, und lässt es hineingleiten.
Und dann
Das
machst du
ist
Klick, machst
genial.
so ein
Ja.
befriedigendes Klick-Klick-Geräusch und dann geht's
Genau.
weiter. Und da hat ein paar Leute mir Feedback gegeben, da haben sie gar nicht groß drüber nachgedacht. In dem Moment, wo er sagt, lad nach,
Ja.
zieht man die Munition und zack, Ding, ist es schon drin und man ballert weiter. Und ich habe auch so probiert, auch bei diesem anderen Rail-Shooter, man kann ja auch richtig geil über Kimme und Korn zielen bei diesen Spielen dann, weil man ja wirklich, wie du gesagt hast, so diese Perspektive und diese Dimension auch ganz anders wahrnimmt. Also entweder man zielt eben sehr genau, weil du wirklich mit dem Auge, mir ist einmal passiert, ich habe ein Auge zugedrückt in VR, als ich zielen wollte. Das ging dann natürlich nicht mehr so gut. Aber auch das Zielen, du hast eigentlich kein Fadenkreuz mehr, gell? Das brauchst du nicht, weil
Ja, du hast keins,
du hast
ja.
ja keins, weil dann ja wieder die Schwierigkeit wäre, wo hängt es denn? Es gibt ja keine Bildschirmfläche, auf der das irgendwie logisch wäre als HUD-Element.
Du könntest aber statt einem Fadenkreuz könntest du ein Laserzielvisier machen und da hätte ich
Genau.
mich schon ein bisschen drüber gefreut, weil man ist es einfach so gewohnt, dass man so ein Feedback hat, wo man
Ja.
hinschießt von diesen Spielen und da hätte ich mich ein bisschen drüber gefreut, wenn sie das zumindest aktivieren lassen könnten, aber es hat auch so gut funktioniert.
Ja.
Also
Die Frage ist, wie viel Spiel dann in diesem VR-Worlds drin sein wird, gerade bei diesem London Heist. Wie gesagt, diese Verhörsituation, wo man so ein bisschen so Sachen kombinieren muss, Schubladen aufziehen, die wird da wahrscheinlich auch noch mit drin sein, aber ich weiß nicht, ob da arg viel mehr drin ist. Also diese High-Demo, die macht man ein, zwei Mal, da hast du keine Interaktion, dann ist das Ding gegessen. Ja, dann zeigst du es nur noch Leuten, die halt kommen. Ich denke, das wird so dieses, diese Wii Sports Disc, die man halt
ich glaube auch,
einlegt, wenn die
ja.
Leute kommen, um ein bisschen VR-Spaß
Also
am Anfang zu haben, aber dann wird das Ding auch in Vergessenheit geraten.
es kann schon sein, ja. Also, aber ich muss sagen, da tun wir jetzt Wii Sports Unrecht, weil Wii Sports war ganz wichtig.
Ja.
Und ich glaube, so eine Demo oder so eine Minispielsammlung zu Beginn einer neuen Hardware ist ganz wichtig. Und ich hoffe deswegen, dass sie gut wird. Es gibt ja noch ein paar andere, glaube ich, die wir nicht gesehen haben, andere Spiele bei diesen VR Worlds. Ich glaube, dieses Luge, das ist so ein, was weiß ich, das ist ein Bobrennen auf der Straße, also auf echter
Ja,
befahrener Straße.
das habe ich vor 2 Jahren auch schon als Demo
Genau.
gespielt. Das ist auch
Ja.
sehr lustig. Da haben wir so ein bisschen so eine Highscore-Jagd. Also du hast ein Longboard,
Genau.
legst dich drauf
Ja.
und Pro-Tipp, so ein Fatboy auf den Boden legen und dann damit spielen.
Ja,
Das war
genau.
geil. Am besten dann noch ein Ventilator. Ohne Witz, die hatten dann einen Ventilator aufgebaut und den einfach so von unten den Fahrtwind kommen lassen. Ja? Das ist so ein simples Mittel, aber es hat so eine
Funktioniert, ja.
geile Wirkung gehabt, wenn du einfach noch so ein bisschen Fahrtwind spürst.
Also ich glaube,
Das
es
könnte eine
kommen.
Mordsgaudi werden, deine Highscore-Jagd zu machen.
Ja, also ich glaube, es kommen noch ein oder zwei Spiele da drauf und ich, keine Ahnung, man kann sich das eh ausrechnen, wenn es vielleicht 5 Spiele sind, die in dieser Sammlung dabei sind, jedes vielleicht 2 Stunden Unterhaltung mit 2, 3 Levels, dann sind das 10 Stunden und ich glaube, das wäre auch okay.
Es
Aber ich
sind
hoffe halt,
genau
dass es
5 Sachen,
gut
genau.
wird. Ja, okay,
Und
dann
alles von
perfekt.
den London Studios, also alles von denen, die auch eben dieses Getaway gemacht haben.
Ja.
Ja.
Was hast du als nächstes gespielt? Ich habe, glaube ich, Battlezone
Ach,
gespielt, dieses
ganz kurz,
Tank-Spiel.
Danger Ball ist das 5. Ich wusste doch gerade.
Danger
Das hätte ich
Ball.
gerne gespielt. Da spielt man quasi Pong oder das alte Arcade-Tennis mit dem Kopf.
Ah ja,
Weißt du, wo du so
genau.
Bälle zurückprallst und der Ball darf halt nicht an dir vorbei. Und das andere ist irgend so ein Rail-Shooter im Weltraum. Das haben sie aber leider
Stimmt,
nicht
leider auch
gezeigt.
nicht gesehen, ja.
Dieses Scavengers Odyssey. Das hätte ich gerne
Genau.
gesehen. Aber Weltraum gab es ja. Eve Valkyrie war das
Stimmt.
nächste, was ich mir dann angeschaut hatte.
Das hast du aber auch sicher auch schon vor
Kannte
öfters
ich
gespielt.
auch schon,
Ja.
genau. Macht aber immer noch Spaß. Also ich habe es dann irgendwie zweimal sogar gespielt, weil einfach im Weltraum rumfliegen mit VR ist super. Also
Ja.
VR ist für super, Quatsch, VR ist für Weltraumspiele gemacht.
Ja, absolut. Und es ist auch eines der Spielkonzepte, die gut mit dem normalen Gamepad funktionieren,
Genau.
weil man sozusagen im Flugzeug oder im Raumschiff so und so ein mechanisches Steuerungssystem hätte und dann ist es halt das Gamepad und ja, braucht man ja eigentlich
Generell
nicht viel
funktionieren Cockpit-Spiele ganz gut. Das hat
dazu.
man an dem Tag auch gemerkt. Es gab eben dieses Battlezone, wo man in einem Panzer saß. Es gab das Rigs, über das wir gleich reden, wo man in einem Mech saß.
Ja.
Ganz wichtig eben, dass man auch dieses Gefühl hat, man sitzt da. Es gab das Getaway, wo man in einem Auto saß. Leider gab es kein richtiges Rennspiel, das hätte ich noch gerne gesehen. Und eben es gab das Cockpit von dem Eve Valkyrie-Raumschiff. Und das Geile ist halt wirklich, du siehst dieses Cockpit um dich rum. Es war noch nicht sehr interaktiv. Also man könnte ja natürlich auch so ein richtiges MechWarrior-Spiel machen, wo du mit den Move-Controllern Tasten bedienst. Es wird, glaube ich, auch ein Traum werden für Flugzeugsimulatoren-Fans und solche. Oder auch so Blödsinn wie Landwirtschaftssimulator, wo du wirklich dann im Truck sitzt und deine richtigen Schalter oder Baggersimulatoren. Also ich glaube, da wird so, diese ganzen Berufssimulationen werden auch von VR profitieren. Aber in einem Raumschiff zu sitzen und in guter alter Dogfight-Manier, Raumschiffe zu jagen, durch Asteroidenfelder durchzudüsen, macht schon einfach wahnsinnig
Ja.
Laune. Wobei es aber ja auch, es ist kein neuartiges Spielkonzept, aber es profitiert einfach von dieser Räumlichkeit auch, ja, wenn du so ganz knapp an so einem Sternenzerstörer irgendwie vorbeisegelst und dann irgendwie mit dem dich noch so ein bisschen drehst und driftest und dann aber Vollschub nochmal unten durchfliegst, das kann dann auch schon ein bisschen anstrengend für die Magengegend sein, aber es macht Spaß, weil du das ja auch einigermaßen selber in der Hand hast. Du wirst ja nicht so durchgerüttelt, sondern du bist ja selber Herr der Lage, wie
Ja.
schnell du fliegst, was für Drehungen du machst und wie stark du Barrel Rolls oder so einsetzt.
Ja, also generell, glaube ich, muss man sagen, dass weniger, klingt jetzt wirklich so ein blöder Spruch, weniger eher mehr ist. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, bei VR sind die Details und kleine Geschichten, wie dass man sich im Cockpit umsehen kann, dass man etwas näher herangehen kann, physisch an Objekte und an Gegenstände, zum Beispiel dieses Radar, das in diesem
Ja, super.
Das im Cockpit drin ist, das macht das Ganze so glaubwürdig. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass man jetzt rein konzeptuell von der Spielmechanik her das Rad neu erfinden muss, sondern man kann all diese Spiele, die es schon mal, also diese Spielkonzepte, die es gab, einfach ganz anders erleben. Und deswegen stört mich das auch gar nicht so sehr, dass jetzt viele Rail-Shooter, viele Cockpit-Games vielleicht
Nö.
am Anfang rauskommen werden, weil das ist einfach zum Beispiel bei Eve Valkyrie einfach am Anfang in dieser Startrampe zu sitzen und einmal alle das Cockpit anzuschauen und alle Funktionen anzuschauen, das ist ein super Gefühl. Ja, man ist wirklich schnell in einer anderen Welt sozusagen.
Ja, und
Und
die erleben ja eh gerade so ein Revival, die Spiele. Also
ja.
Star Citizen und No Man's Skies, wenn das
Ja.
allein schon für VR umgesetzt wird, pff, dann
Ja.
ist doch schon alles geschwätzt, oder? Also ich meine, Das ist einfach, es macht einfach Spaß, in diesem Weltraum rumzufliegen. Und diese Dimension ist da fast schon ein bisschen zu groß, gell? Also von dieser Räumlichkeit von VR spürt man da deutlich weniger, finde ich. Also,
Ja gut, das ist, ich war noch nie im Weltall, aber ich kann es
ja.
mir auch vorstellen, wenn man unendliche Weiten um sich herum hat, wirkt plötzlich alles klein.
Ja,
Das
aber
kann
du
ich
weißt, was
mir,
ich meine. Dieser
ja.
3D-Effekt kommt nur so stark rüber durch das Cockpit, weil man halt was hat, was sehr nah ist und was sehr weit weg ist. Aber wenn man so mitten im Kampfgeschehen ist, ist es eigentlich genauso schwer abzuschätzen, wie weit die weg sind, weil es halt andere Dimensionen dann sind, wirklich.
Ich habe es eh nicht als Spaß gemeint. Ich habe eh ernst gemeint, dass wenn man einfach solange du keinen Bezug hast zu einer Distanz, und das ist halt einfach in einer großen Fläche wie dem Weltall, ist es extrem schwer. Du kannst nicht sagen, wie weit was weg ist. Ja. Und was ich noch zu sagen wollte zu diesen Bewegungsmechanismen, das heißt, immer dann, wenn dir ein bisschen schummrig wird im Magen, ist es immer dann eigentlich, wenn du eine Bewegung machst, die du nicht kennst im echten Leben sozusagen. Das heißt, wenn du noch nicht vorher in einem Flugzeug geflogen bist, aktiv und eine Barrel Roll gemacht hast, wird es dir bei Virtual Reality auch ein bisschen im Magen ausheben, weil du das erst lernen oder kennenlernen musst
Genau.
sozusagen. Und mit der Zeit geht es dann schon, ja.
Es gibt ja vielleicht an der Stelle ein kurzer Einschub, weil wir da auch viel an dem Tag irgendwie mit, also man hat sich ja ständig darüber auch ausgetauscht. Es gibt so verschiedene Arten von diesem Motion Sickness. Es gibt einfach Leute, die extrem stark darauf reagieren, die setzen das Ding auf und denen wird sofort kotzübel. Genauso wie es eben auch bei 3D-Shootern eben so, wenn das Sichtfeld nicht weit genug eingestellt ist oder so. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, dass du Motion Sickness bekommst. Bei VR ist es natürlich nochmal verstärkt, aber es waren eben auch Leute dabei, wie wir bei, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber ich habe das kein einziges Mal gespürt, dass mir schlecht wurde. Nur eben, ich habe diese Momente gespürt, wenn ich eben so eine Barrel Roll mache, und dann eben diese Bewegung noch nicht kenne. Aber das trägt auch zur Immersion bei, finde ich. Also
Natürlich, ja.
es wirkt auch extrem stark und so von der Spielerfahrung wirkt es halt deutlich intensiver, wenn du auf einmal auch noch so eine Körperlichkeit da drin verspürst, die du so von Spielen gar nicht kennst.
Ja.
Und die dritte Art, du kannst halt auch bewusst läuten, da wird wirklich jedem schlecht, wenn du eine doppelte Kopfbewegung drin hast. Ja,
Aha.
also das versuchen die ja auch gerade ganz doll zu meiden. Ich habe das einmal bei beim Alien-Spiel mit, also beim ersten VR-Test oder so, da war das, ich hatte quasi ein Gamepad in der Hand,
Isolation.
Isolation, genau.
Ja.
Ich hatte ein Gamepad und konnte mit dem rechten Stick trotzdem noch gucken und konnte aber gleichzeitig mit meinem Kopf schauen.
Ja,
Und dann
das.
konnte ich mich doppelt, also hatte ich quasi zwei Köpfe sozusagen und
Ja.
da wird es dir instant schlecht. Und da müssen sie ja wirklich ganz stark drauf achten, aber das war bei allen Demos jetzt wirklich schon sehr gut ausgeglichen. Rix hatte sogar zwei unterschiedliche Einstellungen, da kommen wir jetzt ja gleich dazu, weil sie genau eben das auch wissen, dass da Leute unterschiedlich stark reagieren. Sollen wir gerade weitermachen mit Rix, oder?
Ja, können wir gerne machen. Mir ist aufgefallen, bei Rix war vielleicht das Einzige, wo mir ein bisschen schummriger geworden ist. Also schlecht ist mir bei keinem Spiel geworden. Ich glaube, ich bin noch nicht empfindlich für Motion Sickness. Aber da ist mir aufgefallen, das ist ein relativ schneller Mech-Shooter, der auch erfordert, dass man viel herumspringt. Und da versucht man, glaube ich, weil man es schon kennt, ein bisschen so wie einen normalen Shooter auf der Konsole am PC zu spielen, dass man auch strafet und solche Sachen macht. Und das ist, wenn man das nicht gewohnt ist, nicht die beste Idee, sozusagen, um reinzufinden in die Virtual Reality, weil da einfach, man schaut nach rechts mit dem Kopf, man bewegt das Gesichtsfeld mit dem Kopf und gleichzeitig gehen die Beine sozusagen nach links weg zum Beispiel. Und das ist eine Bewegung, die würde in echt, glaube ich, auch nicht gut ankommen, wenn man das ständig machen würde. Beziehungsweise muss man es erst kennenlernen. Und ja, und das hat ein interessantes Bewegungsmuster gehabt. Ich glaube, die haben zur Wahl gestellt, ob man die Kamera, nein, das Zielen mit dem rechten Stick macht oder ob man alles Kamera und Zielen mit dem Kopf macht.
Genau, du zielst nämlich standardmäßig mit dem Kopf und deine
Genau.
Laser schießen dann dahin, wo du guckst. Du
Genau.
kannst aber dann eben, wie du gesagt hast, auch noch weiter nach rechts weiterlaufen.
Ja.
Und sie haben gesagt, dass eben der einfachere Eingewöhnungsmodus eben der ist, dass wenn du nach rechts guckst, dann läufst du auch nach rechts, dann wenn du nach vorne drückst quasi. Ich fand es aber trotzdem besser, diese erste Variante zu haben, weil wenn man einfach diese Muscle Memory in dem Daumen hat, wie man Shooter spielt,
Ja.
dann fühlt sich das, dann drückt man immer auf diesem rechten Stick rum Und dann passiert da nichts, weil man ja da hingucken muss. Und diese Umstellung ist mir schwerer gefallen, als dann einfach zu sagen, okay, dann bewege ich meinen Kopf nicht so stark, ja, weil ich dann einfach selber justieren kann und dann nur ganz leicht mit dem Kopf irgendwie noch gezielt habe. Aber deswegen haben sie eben auch beide Optionen drin, hat der Entwickler dann auch erzählt, weil sie eben sich selber da nicht so ganz einig sind. Die eine Hälfte vom Team findet so besser, die andere hat sich jetzt schon an die andere gewöhnt und so weiter. Aber das wird ganz wichtig sein, da so verschiedene Bewegungssteuerungen drin zu haben. Und bei Riggs noch ganz wichtig, diese Sprunghöhe. Also wie du gesagt hast, wenn Bewegungen passieren, die man so selber nicht kennt aus dem echten Leben oder wenn man sie eben noch nicht erfahren hat. Und der erste Sprung bei Riggs, du hast halt so einen Mech, der Double Jump machen kann. Und du musst dann auf so Ebenen hoch, das hat so 3, 4 Stockwerke in dieser Arena gehabt. Und du musst dann eben so Zeug einsammeln und dann in der Mitte in so wie so ein Basketballkorb quasi treffen. Und das erste Mal, dass du springst, du hast halt noch keine Ahnung, wie hoch springt der Kerl jetzt. Und das wirkt halt, dich wie hoch springe ich jetzt und wann komme ich wieder auf und was passiert, wenn ich aufkomme? Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn du dann so Dinge wie Double Jump drin hast, die dann halt doppelt unrealistisch
wirken. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Aber fandest du es trotzdem interessant? Entschuldigung.
Riggs? Ja, Entschuldigung, du warst nur eine Sekunde wieder zum Ton weg, deswegen habe ich gedacht, vielleicht, dass der Rekorder hat was. Aber ja, Riggs hat mir gefallen, wobei mir, ich würde sagen, von den gezeigten Shootern der am wenigsten gefallen hat. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich nicht so ein Arena-E-Sport-Shooter-Fan bin. Also das ist vielleicht nicht mein Ding. Und lustigerweise bei mir fand ich die zweite Steuerungsmethode, dass ich alles mit dem Kopf mache, besser, weil sie präziser war im Endeffekt. Ist mir zumindest vorgekommen, sie war präziser. Weiß nicht, ob es stimmt. Mir ist es so vorgekommen. Und was aber es auch gezeigt hat, und das ist ein gutes Beispiel gewesen, in VR verwendet man seinen Kopf so viel mehr natürlich als in jedem anderen normalen Spiel. Und das ist auch eine Gewöhnungssache. Ja. Ich glaube, wird alle unsere Nackenmuskeln nochmal stärken. Oh ja. Vielleicht auch nicht schlecht. Hm?
Aber es war zumindest das mal was anderes. Also in dieser Auswahl von Spielen war das auf jeden Fall ein ambitioniertes Spiel, weil wenn du dieses Spiel ernsthaft spielen wirst, dann wird es so ein, das könnte so ein richtiger E-Sport-Titel quasi sein. Also zumindest hat so diese Anmutung. So. Es ist ein Multiplayer-Spiel in VR. Es hat eine ganz klare so Liga-Struktur. Du hast irgendwie eben 3 gegen 3 Matches und also es hat alles so was im Prinzip das, was Rocket League gerade so hat, ja, nur eben in einem anderen Setting. Es war lang nicht so gut wie Rocket League, fand ich, auch vom ganzen Spiel her. Aber es könnte eben schon auch zeigen, wie mit VR solche, ich sag jetzt mal, ernsthaften Spiele auch Multiplayer-Titel funktionieren können. Also es war auf jeden Fall einzigartig auf seine Art, weil es nicht nur so eine Singleplayer-Erlebnis war, sondern eben auch ein Multiplayer. Wir haben es jetzt da leider nicht im Multiplayer so richtig, man hat sich nicht so abgesprochen mit den anderen Leuten, aber könnte schon gut funktionieren. Ich weiß halt nicht, ob man das stundenlang spielen will. Das ist wiederum die andere Frage.
Das weiß ich auch nicht, ja. Aber das wird ein großer Stresstest sein, sozusagen, für das Konzept Competitive Multiplayer online, nehme ich an, vor allem, ob das hinhaut, weil es mit darf VR ja wirklich keine Lag, ja, genau, das ist dafür ja, mit VR, ja. Sonst hat es ja, glaube ich, ganz gut funktioniert. weil es dafür wirklich, muss ja wirklich verzögerungsfrei bleiben, dass einem nicht schlecht wird und dass alles passt. Und ja, da sind sicher die Internetinfrastrukturen gefordert.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn dann der Gegner rumzuckelt,
ist ja, wenn es dann zu laggen beginnt oder so, dann ja, dann besser gleich aufhören. Also.
Genau. Ich gehe jetzt irgendwie so räumlich gerade im Kopf den Raum durch. Ich glaube, nebendran war Battlezone, wenn wir jetzt gerade bei diesen Cockpit-Spielen sind. Ja. Battlezone ist ein Remake oder eine Neuinterpretation eines sehr alten Spiels eigentlich. Das habe ich damals schon am, war es Amiga oder war das schon PC? Ich glaube, es war PC.
War das nicht auch so ein VR-Game? Einmal in den 80ern oder so?
Das weiß ich nicht, ob man es auch mit VR spielen konnte, aber es war zumindest, es hatte eine sehr starke Ähnlichkeit zu dem, was wir jetzt wieder erleben, weil der Clou war an der Sache halt, es war im Grunde ein RTS, also ein Real-Time-Strategy-Game, aber eben aus der Ego-Perspektive, dass du im Panzer kommandiert hast, was jetzt da passiert. Und das fand ich eigentlich damals schon sehr geil.
Die Neuinterpretation ist aber eigentlich ein klassischer Tank-Shooter.
Genau, ja.
Ja, also von der Ästhetik her kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so Tron in Rot.
In Rot, ja.
Nein, zumindest die Demo, die wir gesehen haben, waren die Level sehr viel in Rot
Ja,
gehalten.
da gab es ja,
Also,
so ein Preview noch, wie die anderen
ja,
Level aussehen.
also
Aber es
es
war sehr tronic.
gibt wahrscheinlich sehr viele verschiedene Arten von Stilen, aber sehr, sehr reduzierter Grafikstil. Vielleicht ist es, ich kann das natürlich jetzt nicht für die Allgemeinheit sagen, aber wir hatten in Wien einmal, glaube ich, in den 90ern so ein Virtual Reality Studio in der Innenstadt und da konnte man so gegen Geld für eine halbe Stunde spielen. Und das erinnert mich so an diese ersten Virtual Reality Erlebnisse, die ich hatte, mit ganz einfacher Block- und Pixelgrafik und sehr reduziert. Heute schaut das natürlich 10-mal besser aus, keine Frage, es ist nicht vergleichbar, aber es kommt eigentlich wirklich nur auf das Spiel an und nicht, es überfordert dich nicht mit Details. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen vom Stil her.
Also ich habe
Ganz was
einige
anderes.
gehört, die gesagt haben, das war die beste Demo auf dem
Ja.
an dem Tag. Es hat zumindest am meisten Spaß gemacht, fand ich so, was von der spielerischen Anspruch her. Also Eve Valkyrie war auch geil, aber Battlezone hatte noch mehr VR-Feeling, wenn ich jetzt mal so formuliere, weil die Objekte näher waren. Du hast halt gegen was weiß ich, Geschütztürme geballert, dann bist du irgendwie mit dem Panzer in Deckung gegangen hinter einen Vorsprung, dann kam irgendwie so ein Schwarm. Keine Ahnung, was für Wesen,
Drohnen.
so Drohnen irgendwie, dann hast du dann die Waffe gewechselt, hast du oben geschossen, du hast dann immer auch so um dich rumgeguckt. Die Displays waren auch wirklich so taktische Informationen. Du hast nach unten geschaut, dann hast du den Radar gesehen, ja, wo die jetzt kommen, aber es war auch so richtig so, es schwebte so halt in einem 3D-Radar vor deinem Auge. Es war schon sehr geil. Also es hat auch richtig Spaß gemacht. Es war auch das schnellste Spiel, fand ich. Es kam deutlich mehr Geschwindigkeit auf als bei Rix. Ich fand Rix gar nicht so hektisch schnell. Die Bewegungen so nach oben und unten, aber so dieses Laufen fand ich relativ langsam im Vergleich. Und Battlezone war ein bisschen, hatte ein bisschen mehr Action. Also es war ein richtig schönes Actionspiel und das werde ich, glaube ich, auch mit VR genießen, das zu spielen. Und es hatte auch eine Kampagne. Also in der Demo, in der wir jetzt hatten, war das schon so eine fortgeschrittene Kampagne und man hatte so eine Übersichtskarte, wo man eben so verschiedene Kampfeinsätze ausgewählt hat und es gab dann eben auch so ein kleines Preview nach der Mission, dass so diese Luke hochging und man hat so die anderen Welten gesehen. Also da gab es dann halt eine Schneelandschaft, also ein richtig schönes oldschooliges Action-Arcade-Panzerspielchen.
Für
Aber
mich, ja.
ja, sag
Für
du.
mich wirkt es ein bisschen so, wie wenn man sich die Zukunft in den 80er Jahren vorgestellt hat.
Genau so, ja. Absolut.
Also das Blood Dragon hat ja auch einen ähnlichen Grafikstil gehabt, wenn ich jetzt mich recht erinnere von
Stimmt, ja.
dieses Far Cry. Ja.
Aber es hat super funktioniert einfach in VR, weil dann eben
Ja.
auch so diese grafische Minderung nicht so aufgefallen ist. Es musste sich ja nicht so messen dann mit einem aktuellen
Ja.
Titel, ja.
Und ich muss auch sagen, also ich finde es auch gar nicht schlimm. Also es wurde am Anfang sehr viel darüber geredet. Ja, durch VR brauchen die Spiele so viel Rechenleistung und wie wird dann die PlayStation da mithalten können und überhaupt generell PCs mithalten können auch, weil das alles so viel Rechenpower braucht und da muss man die Grafik so reduzieren. Und ich finde, das war eigentlich gar nicht schlimm. Ich fand Spiele, die eine reduzierte Grafik haben, da kommen wir später auch noch zu diesem Playroom. Fand ich nicht schier, also oder hässlich. Im Gegenteil, ich fand reduzierte Grafik, einfache Stile wirken in Virtual Reality super, weil das Auge schon an sich sehr schnell überfordert ist. Gerade immer dann, wenn es sehr, sehr extrem detailreich wird und kleinteilig wird, ist im Virtual Reality wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden Auflösung schon schwieriger für die Augen als so gröbere Objekte.
Ja. Absolut, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass VR jetzt zumindest am Anfang sehr viel von so ein
Stilisierte
bisschen
Grafik.
stilisierter Grafik profitieren wird, weil es eben, wie du gesagt hast, auch einen sanfteren Einstieg bietet. Es kann aber auch ein bisschen realistischer durchaus ja funktionieren. Also
Ja.
diese Until Dawn Demo zum Beispiel.
Ich muss sagen, klingt jetzt komisch, weil du vorher gesagt hast, Battlezone war das beste Spiel oder so. Oder fand für dich, ich fand ja dieses Rush of Blood Until Dawn oder Until Dawn Rush of Blood ist ein klassischer Rail-Shooter. Aber ich mag Rail-Shooter oder ich habe es früher zumindest gern gemocht, heute gibt es es ja nicht mehr so richtig. Fand ich super. Das
Ja,
hat mir richtig
absolut.
gut gefallen. Das war richtig lustig.
Ich würde Battlezone trotzdem besser bewerten jetzt so
Ja.
wenn man irgendwie so eine Art Ranking macht, weil
9
es
von 10.
mehr, weil es, wenn ich, aber nur in Bezug auf, wenn ich jetzt sage, was wird mich wahrscheinlich länger fesseln?
Ja, das kann sein, ja.
Rush of Blood heißt halt der Name schon so,
Genau.
kurzer Adrenalinschub und dann ist auch wieder rum. Also, Rush of Blood gab es ja mal so gerüchteweise angekündigt, bevor Sony da rausrückte mit dem VR, dass da irgendwie ein DLC kommt oder so und dann, tada, okay, das ist eine VR Spin-off zu Until Dawn, dieser Horrorspiel, Klamotte,
Ja, ist gut
die
gesagt, ja.
ja sehr stark mit Jumpscares und sowas gearbeitet hat, also perfekt für VR.
Ja.
Rush of Blood ist eine, kann man sich vorstellen, wie ein wie eine Albtraumszene aus dem Spiel.
Ist eine Geisterbahnfahrt,
Eine
wenn du willst.
Geisterbahnfahrt im wahrsten Sinne des Wortes. Du sitzt in einer Lore und fährst auf einer festen Schiene. Also Rail-Shooter waren noch nie mehr Rail als bei Rush of Blood.
Ja, stimmt, ja. Genau. House of the Dead auf Schienen, ja. Also kann man so sagen. Was mir gut daran gefallen hat, es war grafisch gut, wie eine Achterbahn, hat den Stil gut getroffen. Und Jumpscares haben einfach eine andere Qualität,
Alter Schwede.
wenn der einfach ein Geist oder ein Monster direkt ins Gesicht springt. Das ist einfach anders. Also das ist schlimmer als am Monitor, auf
Viel
alle Fälle.
schlimmer.
Ja, viel schlimmer. Also,
Also schlimmer im positiven Sinne.
ja, im positiven Sinne.
Es hat total
Schlimm
Spaß
geil.
gemacht, aber jeder
Ja.
hat da so gezuckt, weil du kannst gar nicht anders. Und das Fiese ist ja, aber dann, wenn du so, du weißt auch, dass es jetzt kommt, das war bei Until Dawn ja auch schon so, aber es wirkt trotzdem noch mal viel stärker, wenn dir der halt einfach in der Fresse hängt, dieser blöde Clown mit seiner Grimassenmaske oder wenn dieser Geist da kommt. Aber eben, wie du gesagt hast, Rail-Shooter machen ja wirklich Spaß. Micha liebt Rail-Shooter ja über alles. Ich glaube, der hat die größte Rail-Shooter-Sammlung der Welt bei sich zu
Geil.
Hause und hat alle Lightgun-Exemplare. Aber wie wir es vorhin auch schon bei der London Heist gesagt haben, dieses Schießen und dann hast du ja auch die zwei Knarren und dann kannst du
Ja.
verschiedene Knarrenarten aufheben. Also es wird, da bin ich mir felsenfest davon überzeugt, es wird ein riesiges Revival dieser Railgun-Shooter geben.
Glaube ich auch. Das
Rush
hat
of
auch ein
Blood ist
Kollege
das
von mir.
Paradebeispiel, dass es perfekt dafür funktioniert. Und da
Ja.
wird die ganzen alten Klassiker werden wir, glaube ich, nochmal neu aufgelegt bekommen. Und da
Ja.
freue ich mich aber drauf. Die sind super.
Absolut. Also ein Freund von mir und ein Arbeitskollege bei einem anderen Magazin im Österreichischen hat auch gleich gesagt, also er ist ein Riesenfan von Rail-Shootern und ich muss ihm beipflichten, dass so gut run Rail-Shooter wahrscheinlich noch nie wie in VR oder haben zumindest das Potenzial, so gut zu werden.
Die Gründe haben wir ja vorhin schon genannt, einfach die Perspektive,
Genau.
die Entfernung abschätzen und einfach das
Extrem
Ballern.
intuitiv, in dem Fall spielt man auch mit dem Move-Controller, mit zwei, extrem intuitiv zu schießen. Und es macht einfach richtig Spaß zu zielen auch. Ja. Man kann die Waffe halten, wie man möchte. Man kann ein bisschen auf Gangster schießen und man kann über Kimme und Korn zielen. In dem Fall muss man ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass man an die Gegner so herangeführt wird, geht es eigentlich eher auf Reaktionen. Man muss sich jetzt nicht wahnsinnig darauf anstrengen zu zielen, genau. Aber man macht das intuitiv und es geht sehr, sehr unbewusst, würde ich sagen. Das war richtig lustig.
Die Frage ist, wie viel, in welcher Form Rush of Blood erscheinen wird. Das konnte ich jetzt da irgendwie nicht richtig rausfinden oder abschätzen. Also die Demo, die wir da jetzt gespielt haben, die war, hatte einen Anfang, die hatte einen Höhepunkt und die hatte auch ein klares Ende. Und war das jetzt ein Level? War das jetzt die ganze Demo? Das ist ja jetzt irgendwie nicht Teil von VR World oder das liegt ja auch da nicht bei. Ist das ein Retail? Ist das ein kleiner Download-Titel? Das konnte ich jetzt überhaupt nicht abschätzen, was das jetzt final eigentlich werden wird. Hast du das irgendwie begriffen?
Ja, ich habe auch nicht herausgehört, welches Vertriebsmodell die haben werden, aber ich gehe davon aus, dass ganz viele dieser Arten von Spielen als Download-Titel zur Verfügung stehen werden. Vielleicht 19,99 € sowas oder also ich glaube, in dem Bereich wird es werden. Sie werden natürlich davon profitieren wollen, dass es so einen Neuigkeitswert hat, alles, deswegen wird es nicht ganz billig werden, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass das alles Retail-Titel werden. Macht doch
Nee, nee,
irgendwie
nee.
keinen Sinn. Also
Aber ob jetzt da mehr Level dabei sind, weil
glaube ich
ich hatte
schon.
so das Gefühl, das war es jetzt schon
Ja,
so, ne?
stimmt. 15 Minuten und das war's. Ja, naja, vielleicht für 1,90. Aber nein, ich glaube, das werden einfach mehrere verschiedene Achterbahnen sein und
Verschiedene
hoffen,
Albtraumsequenzen
ja,
so, ja.
und ich hoffe auch verschiedene Gegner, nicht nur die Bekannten aus Until Dawn.
Aber das ist auf jeden Fall cool und es war grafisch auch durchaus schön anzusehen. Klar, es
Ja.
war, wie wir es jetzt schon ein paar Mal betont haben, so leicht grisselig, aber wenn du da halt voll in Fahrt bist, es hatte auch coole Momente, wenn du so richtig so Achterbahngefühl hast. Es ist insgesamt ein recht langsamer Rail-Shooter, aber zwischendurch hast du halt so Sequenzen, wo es dann halt auch mal so steil nach unten geht und dann kannst du dir auch richtig den Kopf anhauen. Das ist total witzig. Da sind
Ja,
dann
genau, muss
so
ausweichen.
Stangen, wo dann so Blut dran hängt und dann sollst du daran eben auch erkennen, ah, da soll ich mich wohl ducken. Und dann
Ja.
kannst du so richtig eben diesen Stahlträgern ausweichen und da kommt schon ordentliches Geschwindigkeitsgefühl auf. Das war cool.
Ja, man fühlt sich wirklich, als wäre man in so einem Achterbahnwaggon. Und am Anfang war mir das noch nicht so richtig bewusst, deswegen habe ich mir am Anfang die ganze Zeit den Schädel angehaut, weil ich halt, bis ich realisiert habe, ja, natürlich, ich muss ja ausweichen, man muss tatsächlich ausweichen sozusagen. Also das, ja, das erwischt einen immer wieder.
Neue Learnings, genau.
Learnings, ja.
Schlimmes Wort.
Ja.
Gab es noch einen Rail-Shooter? Nee, gab es nicht, gell?
Ich glaube nicht, was war noch als letztes über? Ich weiß gar nicht.
So vom Geschwindigkeitsgefühl hätte ich gern noch ein bisschen mehr gehabt. Also wie gesagt, bei Riggs gab es diese Höhenhüpfer. Ich habe auf der Gamescom mal, Ubisoft war leider nicht da. Da gab es noch ein sehr schönes mit diesem Falken oder so Eagle
Ja,
Flight.
wobei das fand ich fast langweilig.
Das fand ich total schön, einfach vom
Echt?
Höhegefühl. Weil du halt
Also vom
als,
Höhegefühl, ja.
ja, als, als, was war denn das, ein Adler? Ja, logisch,
Ja,
ja.
ich glaube, man hat als Adler gespielt gegen andere. Und man konnte auch schießen,
Ja,
oder habe ich das
man konnte so schreien. Das haben wir auf dem
ein Schreien, genau.
Gamescom-Podcast erwähnt, aber
Ja, okay,
dieses Höhe,
dann.
ich wollte das nur nochmal erwähnen, weil eben dieses Höhengefühl, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt, von den Demos, die jetzt da waren. Also ich hätte
Ja.
gern, Dirt Rally zum Beispiel hätte ich gern mal ausprobiert. Dirt Rally hat ja Oculus-Support auf der PC-Version und es kommt jetzt ja für die PS4 oder ist jetzt da für die
Ist
PS4.
erschienen, ja.
Und die hatten auch einen Stand da, Dirt Rally, aber eben nicht mit VR. Also es war jetzt auch offiziell nicht angekündigt, dass es mit VR kommen wird. Aber ich hätte halt gern mal so ein bisschen noch so ein Geschwindigkeitsgefühl rübergekriegt.
Geschwindigkeitsgefühl hat mir auch gefehlt. Also ein Rennspiel hätte ich gern gesehen, ein klassisches Rennspiel, wo man auch diese Dimensionen nahe am Streckenrand hat. Das ist ganz wichtig, um ein Geschwindigkeitsgefühl aufzubauen. Das kommt ja bei diesen ganzen Space Combat-Geschichten nicht so rüber, weil du da einfach diese Nähe fehlte sozusagen zum Tod. Und was mir noch gefehlt hat, eben so eine Art Höhenangsttherapie, weil ich bin zum Beispiel sehr höhenängstlich und das hätte ich gerne ausprobiert. Also da habe ich auf anderen Systemen schon ähnliche Demos gespielt und das wirkt auch sehr gut in Virtual Reality.
Ja. Diesen
Aber
Playroom
ja,
müssen wir gleich
das
noch
muss noch
erwähnen.
Geduld, ne?
Ich wollte noch
Unbedingt, ja.
kurz ein, was mir auch gefehlt hat, weil wir gleich gerade an der Stelle sind. Ich hätte gern auch diesen Kinomodus mal ausprobiert. Das konnte man leider auch nicht machen. Sie haben gesagt, dass du dann eben auch Cinema Mode mäßig, wenn du einen kleinen Fernseher hast oder eben keine Ahnung, deine Familie schaut gerade einen Film und du willst aber lieber VR spielen, soll es halt auch möglich sein, dass du halt in dem VR-Setting dir das normale PlayStation-Bild auf einer großen Leinwand quasi projizieren lässt. Ich weiß zwar
Hast
nicht
du das bei
genau.
Oculus gemacht?
Nee, da habe ich es noch nicht gemacht, ne?
Also ich habe es schon ausprobieren können bei Oculus und das hört sich am Anfang richtig clever an und gut an. Im Endeffekt sitzt du dann in einem virtuellen Kino und hast eine zweidimensionale Leinwand vor dir. Ist eine gute Idee und werden vielleicht auch ein paar Leute nutzen, aber es ist überhaupt kein Best Case für ein Virtual Reality Erlebnis. Weil das Spannendste ist ja dann eigentlich daran, dass du in diesem virtuellen Kino sitzt, sozusagen, und dass du dich umschauen kannst und theoretisch könnte jemand neben dir sitzen mit Popcorn oder so irgendwas. Aber das Bilderleben ist nichts anderes als wie hatten sie gerade diese Display-Brillen, die es früher gab. Also es ist schon sicher verlockend und vor allem, wenn man den Bildschirm miteinander teilen muss in einem Wohnzimmer, dann ist es vielleicht nicht
Das
schlecht.
ist wahrscheinlich der einzige Use Case,
Ja,
gell?
das ist wahrscheinlich der beste Use
Weil
Case. Und man
größer
darf.
ist das Bild ja gefühlt dann eher schon, aber es ist ja so gesehen eigentlich
Es
von
ist
der
größer, aber
Auflösung kleiner.
genau. Es
Ja.
ist größer von dem Gefühl her, aber es ist pixeliger. Das muss man halt bedenken.
Klar, weil 1080p kannst du natürlich dann auch nicht mehr darstellen. Ja? Also Uncharted
Genau.
4 in dem Modus zu spielen, wird wahrscheinlich auch keinen Spaß machen.
Glaube ich auch, dass das nicht so toll
Aber ich
wird.
hätte es halt gern mal gesehen. Und
Ja.
die andere Sache, die ich gern mal gesehen hätte, sowas wie jetzt bei Oculus, ist doch dieses Jump'n'Run dabei, wo man so von oben auf den Charakter schaut. Dieses
Edge
Lucky's
of
Tale.
Nowhere. Achso, ein Lucky's Tale
Ja,
meinst du, ja.
Lucky's Tale. Oder eben so ein Strategiespiel, genau. Sowas wie Rust damals, wo man eben rauszoomt und dann den Tisch hat. Das gab es bei HTC Vive so als Demo und das gibt es jetzt ja eben dann auch für Oculus jetzt als Spiel. Sowas hat mir auch noch gefehlt. Ich hätte gern einfach mal gesehen, wie sieht denn so ein, keine Ahnung, Ratchet und Clank war ja zum Beispiel auch da. Wie sieht denn das aus, wenn ich da als VR-Kamera von oben drauf gucke? Das hätte ich jetzt einfach gern mal erlebt, dass man eben nicht aus der Ego-Perspektive VR ausprobiert, sondern einfach um den Charakter rumläuft und da so ein bisschen spielt und aktiv zuschaut sozusagen. So ein
Also
bisschen hat
ansatzweise,
es das
ja.
ja ansatzweise, genau, wir ergänzen uns gut, ansatzweise, jetzt darfst du weitermachen.
Ansatzweise konnte man das ja in
Genau.
Playroom VR ausprobieren. Und zwar in dem Menü von dieser Minispielsammlung, die, glaube ich, kostenlos zur Verfügung stehen wird,
Die hat
konnte
wirklich an die
man.
Sports dann erinnert, ja.
Ja, genau. Konnte man diese kleinen Roboter, die kennt man noch aus dieser Playroom-Demo von PlayStation 4, konnte man diese Roboter beim, keine Ahnung, beim Schwimmen zusehen oder ich weiß gar nicht, ob es Schwimmen war, aber sie leben so in ihrer kleinen Welt und du kannst diese Welt anschauen, ist wie so ein
Wie so ein Kinderzimmer,
Puppenschloss oder so,
Puppenhaus,
Kind, ja
genau.
genau, Puppenhaus. Und du kannst über, du kannst näher hingehen, kannst es anschauen und das
Super
ist
toll.
wirklich, das ist wirklich detailreich gewesen. Hat mir von der Grafik her sehr, sehr gut gefallen.
Das
War
ist
auch sehr
so ein tolles
clean.
Erlebnis in diesem.
Ja.
Du hast wirklich das Gefühl, du stehst in diesem Raum
Ja.
und siehst diese ganzen Charaktere, wie sie da rumagieren, wie so Minispielzeuge. Und dann kommt so eine kleine Drohne und macht Fotos von dir und du hast wirklich das Gefühl, so nach dieser
Ja.
Drohne greifen zu können. Und dann sagt einer, dreh dich mal um und dann schaust du nach hinten und dann stehen da ganz viele von diesen
Ja.
Männchen und
Und sie
winken dir
winken
so
dir zu.
zu,
Ja.
wie so ein kleiner Fanclub, so, hallo.
Genau, das ist
Ach, es
wirklich
war
witzig.
herzerwärmend,
Ja.
ja.
Also Playroom VR, Playroom hat es geheißen. Nein, wie heißt es geheißen? Playroom
Playroom
VR.
VR, ja, so.
Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall, das ist interessant, weil das verdeutlicht diesen Local Multiplayer Aspekt von PlayStation VR, das so ein bisschen noch Sony exklusiv ist, was ich verstanden habe. Also die anderen Hersteller haben diese Möglichkeit nicht, dass man gleichzeitig am Fernseher mitspielt mit dem, der die Virtual Reality Brille auf hat.
Voll dumm eigentlich. Ja.
Dumm,
Wenn
dass die anderen
also
nicht haben oder dumm, dass man es machen
ja,
kann.
dass sie es nicht öffnen. Es ist
Ja.
nämlich die bessere Variante von Nintendo Land gewesen.
Genau, es
Nintendo
ist die,
Land hat es ja
ja.
versprochen, wer es jetzt gerade nicht weiß, Nintendo Land ist diese Minispielsammlung, die bei der Wii U eben auch dieses asynchrone oder asymmetrische, ich weiß, asymmetrische Gameplay versprochen
Ja,
hat. Einer hat das Wii U
ja, genau.
Gamepad in der Hand, kann dort dann Sachen machen, was die anderen nicht sehen, hat also seinen eigenen Bildschirm und die anderen fangen dann zum Beispiel, versuchen den zu fangen oder zu finden
Was
und
ich geliebt habe, das
ja,
war
und
super.
das war aber auch das einzig gute Spiel da drin. Der
Ja,
Rest war ja ziemlich
stimmt.
schrottig. Und genau das Gleiche jetzt nur eben, dass einer die VR-Brille auf hat und dann natürlich dort auch seine eigene Display hat, aber eben noch mehr. Er hat ja auch eine ganz andere Perspektive. Er kann was ganz anderes sein. Und die Spielchen, die haben wirklich gut funktioniert. Die haben Spaß gemacht. Sind natürlich eine reine Minispielgeschichte. Also was wir gespielt haben, einer war eine Katze und musste dann immer hinterm Vorhang so vorgucken. Und musste die anderen vier Spieler erwischen. Die waren wiederum Mäuse, die getarnt waren in so Blechdose, Brokkoli und die versucht haben, so Käsestücke aufzusammeln. Und wenn du dich bewegt hast, während die Katze rausgeschaut hat, dann hat die Katze dich erwischt. Und das ist eine Mordsgaudi gewesen. Das war super lustig.
Wie das Kinderspiel geheißen? Bei uns hat das Versteinern geheißen,
Ja,
oder?
ja, ja, ja.
Versteinern oder Donnerwetterblitz kann auch sein, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wenn man sich umdreht und die anderen sich bewegen, dann haben sie verloren. Und bei dem ist genau das gleiche Prinzip gewesen. Also ich fand das wunderschön, das anzusehen. Und ich hoffe immer, das habe ich mir damals bei Nintendo Land auch schon gedacht, ich hoffe immer, dass diese kleinen Games und diese innovativen Games andere dazu inspirieren, diese Gedanken aufzugreifen und was Großes draus zu machen. Ich bin einfach extrem skeptisch jedes Mal, wenn ich sowas sehe, und Sony hat das leider in der Vergangenheit öfters gemacht, auch mit Move, dass sie so kleine Lichtblicke hatten und dann das eigentlich total untergegangen ist. Aber ich hoffe, weil es auch diesmal gratis ist und vielleicht jeder sich runterladen wird, der PlayStation VR hat, dass das ein bisschen mehr Popularität gewinnt. Und das, was mir vielleicht am besten gefallen hat, oder zwei Sachen, die mir gut gefallen haben, einerseits war wo der PlayStation VR-Träger ein Monster ist und die anderen sind so kleine Power Ranger.
Ja.
Und der das Monster ist, greift sie an zuerst, verfolgt sie und muss versuchen, die zu erwischen. Die anderen müssen ausweichen und dann kämpfen sie gegeneinander auf so einer Plattform und die kleinen Power Ranger, die vier Leute, die am Bildschirm spielen, müssen das Monster mit so Kisten und Gegenständen bewerfen und der die Brille auf hat, muss versuchen auszuweichen mit dem Kopf. Einfach witzig, weil man einfach nebeneinander sitzt und wirklich sagen, da geht's um was dann plötzlich, ja. Es ist so ein
Ja, und ist auch so
witziges.
intuitiv. Also ein
Total,
bisschen
ja.
Kopf bewegen, ausweichen, vorschauen, alte Kinderspiele, die man so kennt, eben mit neuer,
Genau, ja.
moderner Technik umgesetzt. Kann jeder sofort mitmachen. Wird gut funktionieren, aber klar, wie bei Nintendo Land halt auch, die spielst du zwei, dreimal und dann kommen vielleicht mal neue Leute, dann spielst du es nochmal. Aber ich bin da auch immer ganz bei dir. Warum greift niemand diese Mechaniken auf und macht da ein richtiges spannendes Spiel draus? Da kann man doch auch was drumrum stricken, was auch mehr ist als nur dieses Mario-Brettspiel zum Beispiel, weißt du? Also
Ja, also
Mario Party greift ja so ein bisschen auf, aber streckt es ja dann auch nur auf unendliche
Mario Party war im Vergleich
lahme
zu,
Würfelspielchen, ja.
ja, im Vergleich zu diesem Nintendo Land, diesem Modus, wie jetzt Mario Chase hat das geheißen auf Nintendo Land. Im Vergleich dazu fand ich dieses Mario-Brettspiel richtig langweilig.
Nee.
Und ich verstehe bis heute nicht, wie Nintendo das meiner Meinung nach beste Spielkonzept von der Wii U nicht fortgesetzt hat. Ja. Und ich hoffe eben, dass bei PlayStation VR und bei allen VR-Geschichten natürlich, dass genau diese kleinen genialen Ideen fortgesetzt werden und nicht nur, weil jetzt Shooter sich gut verkaufen, einfach jetzt nur Shooter produziert werden oder nur Space Games. Ich hoffe, dass einfach auch diese kleinen Ideen umgesetzt werden.
Wenn wir gerade mal bei Shootern sind, also die Rail-Shooter, die werden funktionieren, da sind wir
Ja,
uns
auf alle
einig,
Fälle,
weil
ja.
man ja auch diese Motion Sickness nicht so hat.
Ja.
Glaubst du denn, weil du vorhin auch gesagt hast, da werden auch sich Leute für Shooter begeistern können durch das einfache Zielen. Wir haben jetzt ja keinen klassischen Shooter gesehen oder auch keinen Deckungsshooter oder so, weil ja immer noch dieses Problem existiert, wenn du eben nicht im Cockpit sitzt, nicht stationär bist, sondern aktiv laufen musst mit dem Controller, dass du dann wieder Bewegungen machst, die du aber nicht spürst.
Naja, bei Riggs musst du es auch machen.
Genau, bei Riggs hat man es aber auch schon gespürt, dass viele gesagt haben, oh, das ist aber schon irgendwie extremer als die anderen
Ja,
Spiele.
ist es auch, ja.
Aber es hat für mich trotzdem funktioniert. Also man war dann nach ein paar Minuten drin. Glaubst du denn, dass sowas wie, keine Ahnung, sagen wir mal das neue Doom oder so, dass das funktionieren würde in VR und dass das irgendwie noch ein Markt sein könnte?
Also, hast du Killzone 3 mit PlayStation Move gespielt?
Ich glaube, ich habe es mal ausprobiert, ja. Zum
Also, das
Zielen so, ja.
funktioniert ja vom Zielen her eh nicht so schlecht, aber lang nicht so gut wie in VR, finde ich. Und ich glaube, dass es technisch schon gehen würde. Und ich glaube auch, dass das die Leute mit der Zeit, ich glaube nicht am Anfang, aber ich glaube, mit der Zeit gewöhnt man sich auch daran, dass man sozusagen nicht aktiv geht, also so nicht mit den Beinen geht und nur mit dem Stick geht und gleichzeitig aber aktiv mit dem Kopf sich bewegt und mit den Händen interagiert. Ich glaube, dass das eine Lernkurve ist, die zwar ein bisschen steiler ist, aber ich glaube, daran können sich die Menschen gewöhnen, wie an fast alles sich Menschen gewöhnen können, wenn sie wollen und wenn sie müssen. Aber am Anfang, glaube ich, wird es hauptsächlich stationäre Erlebnisse geben, weil der Einstieg viel, viel, viel leichter ist und viel, viel angenehmer. Ich glaube, umso mehr Leute VR ausprobiert haben, desto extremer werden die Spiele werden oder die Anforderungen auch.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem auch, weil die Hersteller natürlich auch abwarten werden erstmal. Das ist ja immer so mit
Natürlich.
externer Hardware, also nicht externer, aber zusätzlicher Hardware, optionaler Hardware. Wird natürlich immer so diese Diskrepanz geben, so, das haben noch nicht genügend Leute, also entwickeln wir keine Spiele dafür und wenn es keine Spiele gibt, kauft es auch niemand. Da hoffe ich mal, dass Sony da genügend Geld in die Hand nimmt, um das irgendwie voranzutreiben. Dieses Line-up, was wir jetzt da hatten, war schon mal ganz gut, okay, so um diese Sachen mal auszuprobieren und zu spüren, aber das kann es noch nicht gewesen sein. Also da muss noch deutlich mehr kommen, auch um
Ja.
das Ding irgendwie marktfähig zu halten. Weil dafür, für diese Demos, die jetzt da sind, war es natürlich noch viel zu teuer im Vergleich.
Ja, es ist natürlich eine neue Konsole. Im Prinzip, also wie sagen wir es, von der
Von der
Aufwendung her oder
Investition,
von
ja.
Investitions, genau, im Prinzip wie eine neue Plattform. Und da müssen schon reichlich nicht nur viele Inhalte, sondern auch Inhalte geben, die möglichst viele Leute ansprechen, also verschiedene Leute ansprechen. Also ich glaube, jemand, der nicht auf Space Games steht, wird am Anfang vielleicht ein bisschen ein Problem haben, weil es sehr viele Space Games gibt. Auf der anderen Seite glaube ich halt, was ich vorher gesagt habe, dass viele Leute Shooter spielen werden, die vorher keine Shooter gespielt haben. Ich glaube, das ist halt auch eine Frage der Kommunikation. Das muss man wahrscheinlich den Leuten auch beibringen, dass jetzt, hey, das kann jetzt jeder probieren, das kann jetzt jeder spielen, das ist intuitiv. Das wird sicher eine Aufgabe der Vermarkter liegen. Aber Sony und auch die anderen großen Hersteller müssen, glaube ich, viel und lange investieren, um sozusagen allein das Gefühl zu vermitteln, hey, da kommt regelmäßig was. Also kommt alle paar Wochen kommt ein neues Spiel oder jede Woche kommt ein neues Spiel in Wahrheit. Und sich, glaube ich, man sollte sich nicht den Fehler machen, sich zu sehr auf die enthusiastischen kleinen Entwickler zu verlassen. Die sind zwar extrem wichtig auf Dauer und auch für diese ganzen Innovationen, aber es braucht halt auch diese Marketing-Power und dieses langfristige Investitionskapital von den ganz großen Herstellern, damit so ein Image aufgebaut wird und so ein Gefühl, diese Plattform hat eine Lebensdauer, eine längere, ja, und die Leute können sich darauf verlassen, wenn sie es kaufen, dass sie da auch lange versorgt werden damit.
Was ich glaube aber, dass es deutlich besser den Support, oder wie soll ich sagen, der Support für die PlayStation VR wird, glaube ich, leichter werden, an neue Inhalte zu liefern und neue Spiele dafür zu adaptieren oder eben auch alte Spiele dafür zu adaptieren, weil ich bin jetzt kein absoluter Software-Experte, aber ich kenne mich ein bisschen aus, dass die Adaption, das für eine VR umzubauen, ist leichter, meiner Meinung nach, als Spielinhalte für nur zum Beispiel Kinect oder sowas umzubauen. Ja.
Ja. Was kommt, damals, kommt aufs Spiel an. Ja. Bitte? Kommt aufs Spiel an, glaube ich.
Ja, aber wenn, mal Beispiel angenommen, so Dinger wie jetzt zum Beispiel Everybody's Gone to the Rapture oder Gone Home.
Ja, das sind, ist aufgelegt. Ja.
Die sind schon 3D, die sind schon First Person. Da jetzt die Kamera so umzubauen, dass du das mit VR spielen kannst und dass du durch das Haus durchläufst und durch dieses Stadtgebiet, wird vom Aufwand her, glaube ich, deutlich überschaubarer und machbarer sein. Da bin ich mir relativ sicher, dass solche Titel jetzt dann auch en masse in den Markt gespült werden, für VR adaptiert werden, wenn erstmal ein paar Leute diese Geräte haben. Dann werden die Entwickler, gerade auch diese Indie-Entwickler, glaube ich, einfach auch sagen, okay, hier, wir stecken da nochmal ein bisschen Arbeit rein, optimieren das für VR, schauen, dass man keine Motion Sickness bekommt, weil genau diese Art von Spiel wird, glaube ich, prädestiniert dafür sein, in VR rumzulaufen. Stell dir das mal vor, diese geile,
also ich glaube auch,
diese geile Landschaft und diese geile, dieses englische Dörfchen da in Everybody's Gone to the Rapture, das sah ja so schon faszinierend genug aus. Und dann auch diese Effekte, wenn da diese Leuchtkugeln da und du läufst durch diese Leuchtkugeln durch, also das wird richtig gut funktionieren, glaube ich, diese Walking Simulator, diese eher langsamen Spielen. Und das wird, glaube ich, so der nächste Schritt werden nach den Rail-Shootern, nach den Sitzerlebnissen, dass man sich so langsam in so Walking Simulator irgendwie warm läuft.
Ja, auf alle Fälle.
Bevor wir dann Doom und Mass Effect Andromeda in
wird spielen. Ja, das wäre schön. Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also diese Art von Spielen, und ich muss zugeben, ich finde, ich bin ein Fan davon, vor allem, wenn sie gute Stories haben wie Firewatch. Dann bin ich ein Fan von den Spielen, aber es, meiner Meinung nach, die Kritik an diesen Spielen, wie sie jetzt sind auf Monitoren, ist berechtigt, dass sie halt auch irgendwo ein Langeweile-Potenzial haben, weil halt sehr wenig passiert. Der Unterschied ist halt, bei Virtual Reality brauchst du gar nicht so viel Action, um es actionreich zu machen, weil du würdest auch nicht auf die Idee kommen, dass es langweilig ist, nach Paris zu fahren, weil du dort nicht Leute abknallen kannst oder Bungee-Jumpen zu gehen. Es reicht ja, wenn man eine schöne Landschaft hat, die man sich anschauen kann und die das man genießen kann. Mhm. Und diese Walking Simulator bieten eigentlich genau diesen virtuellen Tourismus, den man sich so ein bisschen reindenken muss, wenn man es nur im Fernseher sieht.
Ja. Also wenn du dann noch so ein bisschen so Rätselmechaniken mit reinbaust, ja, Schubladen aufmachen, zu untersuchen, so Sherlock Holmes mäßig zum Beispiel, solche Geschichten, schon, ne? das wird super werden, ja. Da brauchst du gar nicht diese große Action. Glaubst du, das wird ein Erfolg, diese VR? Ist es zu teuer, deiner Meinung nach? Wird
PlayStation VR oder generell?
PlayStation VR jetzt eben speziell.
PlayStation VR, glaube ich, hat, wenn es für 399, glaube ich, kostet es dann, muss man auch die Kamera dazu kaufen.
Genau.
Und idealerweise wahrscheinlich auch noch die Move-Controller, kommt man wahrscheinlich auf 500 Euro. Mhm. Ich glaube, das ist ein Preis, den sich nicht Millionen Menschen leisten werden oder zahlen werden, aber viele. Also mit viele meine ich jetzt über 1 Million Leute, glaube ich, werden das 2016 noch kaufen, allein weil der Marketing-Push groß ist und weil wir genug Hardcore-Gamer haben oder Hardcore-Gamer Zielgruppe, die alles haben wollen. Ich glaube, das ist ein Preis, den man zahlen kann, wenn man auch bedenkt, dass die Installationsbasis von der PlayStation 4 sehr groß ist. Ich bin kein Marketingstratege, ich bin auch kein Analyst, deswegen sind diese Zahlen, die ich jetzt sage, wahrscheinlich ein Blödsinn.
Aus der Pachter.
Genau, ich bin ein Michael Pachter. Ne? Ich bin sicher keiner, der die Ausbildung dazu hat, sozusagen wie Zahlen einzuschätzen. Aber ich glaube, dass das von allen Systemen das kommerziell erfolgreichste sein kann.
Das glaube ich auch. Ich bin ja nicht ganz bei dir, dass es gleich so ein Millionenseller wird. Da bin ich noch ein bisschen verhalten. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass es im Vergleich zu Oculus und HTC Vive das erfolgreichste der drei Systeme werden wird. Nicht nur wegen dem Preis, sondern weil halt der Preis so schön gestaffelt ist. Die Leute haben schon das Geld ausgegeben für eine PS4. Ja.
Und für eine Kamera vielleicht auch. Ja.
Das und selbst halt auch wenn du schon das Geld für einen PC ausgegeben hast, um einen Upgrade, kommt eigentlich da auch fast keiner drum rum. Ja. Ja. Das heißt, die Gesamtkosten werden auf jeden Fall teurer sein und auch die Installationsaufwand, den so mit HTC Vive betreiben muss, mit diesem Kamerasystem, du brauchst irgendwie 2 auf 2 Meter Platz und so weiter, Minimum, und musst alles einstellen. Es ist einfach fummeliger und Da bin ich jetzt echt überzeugt von dem Event. Du schließt dieses Ding an die PS4, setzt das Ding auf, lädst in der Software runter und kannst loslegen. Das wird einfach das Erfolgreichste werden, weil auch natürlich das Marketingbudget auch ein ganz anderes ist. Sony hat da jetzt richtig gute Kampagne gestartet, finde ich. Sie haben das ganz gut rübergebracht, dass dieses doch sehr nerdige alleine mit so einer Brille da zu sitzen und mit offenem Mund irgendwie dumm in der Gegend rumzustarren und bescheuerte Bewegungen machen, das haben sie wirklich gut verpackt, meiner Meinung nach, dass es gerade so kippen könnte, dass es auf einmal cool ist, mit VR zu sein. Und das hat VR bis jetzt noch nicht geschafft, cool zu sein.
Ich finde auch, ja, wobei ich muss sagen, dieses Image immer, VR ist nicht cool, natürlich schaut es nicht besonders toll aus. Man schaut auch nicht besonders toll aus dabei, wenn man 15 Stunden lang in den Laptop schaut. Ja. Natürlich, das ist nie cool.
Das hat Apple aber geschafft, ja.
Hat Apple auch geschafft, genau. Kaffee damit. Genau. Es ist auch nicht cool, wenn man die ganze Zeit auf den Handybildschirm schaut, ja, und vor allem nach dem Schlafen gehen und sagen, es ist also wirklich, dieser Coolness-Faktor hat etwas damit zu tun, dass es etwas ist, was die Leute nicht kennen. Ja. Und ich glaube, sobald sich das etabliert hat, werden die Leute das akzeptieren und auch als natürlich empfinden. Und was dabei sicher zu positiv beitragen wird, ist, wenn es lokale Multiplayer-Games geben wird. Und deswegen hoffe ich auch, dass diese ganzen Konzepte übernommen werden, weil es lustig ist. Es ist ja auch witzig. Es ist nicht nur dämlich und man ist nicht nur uncool, wenn man eine VR-Brille aufhat, sondern man ist ja auch lustig irgendwie. Man lebt sich ja richtig in diese Welten rein und zappelt dann herum. Und also das ist ja auch, hat einen Comedy-Faktor, ja, fast schon.
Ich habe jetzt bewusst so diese ganze gesellschaftliche Diskussion, die mit VR kommt, die hatten wir schon mal mit der Linda besprochen. Da haben wir einen extra Cast zu, den werde ich verlinken. Das ist ein ganz eigener Cast, wo wir nur einfach mal so quasi einen Schritt zurückgehen und sagen, was bedeutet das überhaupt, diese VR-Entwicklung für gesellschaftliche Diskussionen? Ja? Also Isolation und so weiter. Was sind die Chancen und Risiken? Deswegen haben wir das jetzt heute mal ein bisschen ausgeklammert. Das ganze Thema Sex und VR finde ich so spannend. Da wird es demnächst nochmal einen eigenen Podcast zu geben. Aber kurz dazu, ich glaube, es wird ein ganz, ganz wichtiges Thema werden. Da werde ich mich lang und breit unterhalten noch mit der Nina.
Du meinst, gehst auf Nachforschung?
Ja.
Recherche.
We'll go deeper, sag ich da.
Ja, genau.
Und die Diskussion erübrigt sich aber bei PlayStation VR eigentlich schon, die wird schon im Keim erstickt, weil es muss ja alles übers PSN laufen und
das ist. Ich glaube, es muss sogar übers PlayStation VR-Menü dann laufen und da reinzukommen wird schwieriger. Ja. Es kann aber sein, also ich würde gar nichts alles ausschließen, weil die ganzen Porno-Seiten, wie ich das mitbekommen habe, berichten wir auch über, auf den ganzen IT-Seiten berichten jetzt total viele darüber, dass sie schon eigene VR-Kanäle öffnen und solche Sachen. Also wenn es dann einen Browser gibt oder keine Ahnung was, vielleicht reicht das schon. Also ich würde das
ja,
nicht.
Ja gut, aber da hat Sony natürlich auch immer die Oberhand und kann solche Sachen sperren. Also da darf man sich, glaube ich, nicht zu viel versprechen. Wenn man da irgendwie Bock drauf hat, wird man, glaube ich, um eine Oculus nicht drum rumkommen. Es sei denn, Sony ist so schlau und öffnet das Ding mal für den PC. Was ja durchaus gar nicht
so unrealistisch ist. Ich glaube, Gerüchte, gell?
Ja. Sie würden, glaube ich, gut daran tun, weil wenn es ihnen wirklich darum geht, ja erstmal ein paar davon zu verkaufen, also wenn sie jetzt nicht irgendwie zu knapp produziert haben oder so, was ja dann auch immer passieren kann bei solchen Geräten, dann wären sie, glaube ich, echt schlau daran, das zu öffnen, weil dann haben sie natürlich ein ganz anderes Feld nochmal aufgemacht, weil dann alle sagen werden, ja geil, dann kaufe ich mir natürlich die billigste Brille. Ich will erstmal rumexperimentieren, ich will vielleicht selber Demos irgendwie entwickeln und so weiter und so fort. Dann wird das Ding auf jeden Fall ein guter Verkauf.
Ich glaube nicht. Also muss ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, das Argument, nämlich, dass es die günstigste Brille ist oder die günstigste VR-Lösung, das Argument müssen sie nicht mehr liefern, das haben sie schon.
Ja, aber für PC-Spieler halt uninteressant derzeit.
Ja. Es ist für PC-Spieler uninteressant, aber die Frage ist dann ja nicht mehr, spielst du ein Konsolenspieler oder bist du ein PC-Spieler, sondern bist du ein VR-Spieler sozusagen. Und wenn ich jetzt anschaue, ich möchte ein VR-System haben, dann habe ich die Wahl, entweder investiere ich einen guten PC und dann eine teurere VR-Brille für einen PC derzeit, kann ja auch billiger werden alles, dann habe ich sozusagen die Wahl immer noch ein Komplettsystem, wie PlayStation das anbietet, zu kaufen. Und ich glaube, dafür müssen sie es nicht öffnen. Ich weiß auch gar nicht,
Am
ob sie
Anfang
sich dann
nicht.
einen Gefallen tun würden, wenn sie es öffnen, weil einer ihrer größten Vorteile ist, dass sie dieses Komplettsystem haben, dass diese Gewissheit, wenn du das kaufst, steckst du es an zu Hause und es funktioniert. Es funktioniert auf allen PlayStation 4s genau gleich gut und du musst dir keine Gedanken machen. Das würden sie verlieren, sobald sie es am PC auch rausbringen. Dann hätten sie nämlich genau die gleichen Troubles wie alle anderen PC-VR-Hersteller, dass die Leute vielleicht dann versuchen, mit schlechteren PCs oder nämlich nicht kompatiblen PCs das auch auszuprobieren, dann haben sie ein schlechtes Erlebnis und sind sie enttäuscht. Also
Ich
bin mir
erwarte
nicht
auch nicht, dass
sicher.
sie es machen.
Ja,
Nee, klar,
ja, ja.
es wäre natürlich wünschenswert, aber du hast recht. Sie würden damit sich selber, glaube ich, mehr schaden als
Also aus
nutzen.
Entwicklerseite wird es wahrscheinlich Sinn machen, weil die Entwickler, für die ist ja super, wenn sie auf ihrem PC entwickeln können. Aber ich glaube fast, dass mit dieser Konsolengeneration, auch mit Microsoft auf der Xbox One, die Entwicklerkonsolen eh schon so günstig gemacht haben und die eh eigentlich schon so guten Support liefern, dass das nicht mehr so ein Ding
Die
ist.
Xbox One ist ja quasi die Entwicklerversion. Das haben sie jetzt ja gerade geöffnet. Dass
Ah
noch
ja,
alle Xbox
genau,
Ones
mit dem
die
Update, ja.
Entwickler-Kits sind, ja. Glaubst du denn, dass da jetzt was dran ist an den Gerüchten? Also, dass die Early Adopter wieder die Arschkarte ziehen, dass wir nächstes Jahr eine PlayStation 4, 5
4K.
haben, wo dann Sony VR Deluxe rauskommt, wo dann irgendwie alles Mögliche schon drin ist, ein Bundle mit Kamera und Move-Controller. Ich meine, im Laufe der Zeit wird sowas natürlich kommen, aber hältst du das jetzt auch für eine Gefahr, dass man jetzt zu früh einsteigt in Sony VR?
Also
Ich
ich
sag schon
weiß
wieder
nicht.
Sony VR, die Leute sind
Sony VR,
besoffen.
PlayStation VR. Schwierig. Also ich habe ja auch diese ganzen Gerüchte verfolgt und ich freue mich über jede dieser Gerüchte, weil das Zugriffszahlen bringt und das lesen
So
viele
einer bist du.
Leute. Ja, nein, es ist ja spannend. Wenn sowas passiert, es ist Thema spannender, als wenn einfach
Neue
eine
Features kommen,
Software-News
ja.
ist. Ja, darüber reden die Leute und das macht das Ganze aufregend. Was die jetzigen Gerüchte betrifft, ich bin immer noch so mehr der Meinung, das wird einfach eine PlayStation Slim werden, mit einem neuen verkleinerten Chip. Und daher kommen, glaube ich, auch die Gerüchte, dass es ein neuer Chip drin sein wird. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das langfristig ist, wenn man 3 Jahre nach dem Marktstart einer Konsole plötzlich wirklich eine stärkere oder neue Hardware rausbringt und damit die Nutzerbasis sozusagen halbiert oder teilt. Also,
Sehe
glaube
ich
fast nicht.
genauso.
Ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Dass ihnen vielleicht dieser Konsolenzyklus nur noch 5 Jahre dauert oder 6 Jahre im Gegensatz zu vorigen, das glaube ich auf alle Fälle, weil das wollten sie ja eigentlich verhindern diesmal. Aber ja, dafür, wenn du es jetzt kaufst, PlayStation VR, wirst du wahrscheinlich 2, 3 Jahre lang auf der PS4 alle Titel zocken können. Und bei HTC Vive und bei Oculus Rift, glaube ich, wird es genauso sein. Die werden die Spezifikationen für die beiden Systeme auch nicht schnell anheben. Da würden sie sich selbst schaden damit, glaube ich.
Eben, und am PC hast du natürlich einen Vorteil, du kannst natürlich dann in höhere Grafikkarten investieren, dann werden die
Ja.
Geräte, glaube ich, auch noch ein bisschen besser gefühlt dadurch, weil halt die Bildwiederholungsrate steigt
Genau.
und die
Aber
Performance steigt. Das wirst du
die
bei der
Basis
Sony
muss gleich
VR
sein.
nicht haben, aber dafür hast du halt eine stabile Basis.
Ja.
Und ich glaube, die Spiele werden trotzdem besser, weil sie halt auch damit umgehen lernen werden. Also das
Ja,
haben wir
ja.
bei jeder Konsolengeneration bis jetzt erlebt, dass die Spiele am Ende ganz anders und besser aussahen als vorher. Ich bin mir relativ sicher, dass nach 2, 3 Jahren eine bessere Version kommt, weil sie dann einfach währenddessen ja weiterentwickeln. Aber
Mit der neuen Konsolengeneration, glaube ich, wird
genau.
auf alle Fälle auch ein neues VR
Und dann
rauskommen.
wahrscheinlich auch gebundelt. Und ich bin mir auch sicher, dass zum Weihnachtsgeschäft ein Bundle rauskommt mit Kamera und Move-Controller, zum gleichen
Ja, auf
Preis
alle
wie jetzt
Fälle.
halt das Einschießgerät, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja, glaube
Aber
ich auch.
dass wir eine neue PlayStation 4, 5 sehen werden, die irgendwie den Markt spaltet, auf gar keinen Fall. Meine Vermutung ist, dass die 4.5, wie du gesagt hast, so eine Art Slim-Version wird und diesen komischen Kasten, der
Könnte es integrieren?
für das PlayStation VR gebraucht wird, dass der schon drin ist, weil es ja einfach nur dann wieder ein bisschen mehr Platz in der Konsole ist und man das dann
Ja.
dort reinstecken kann.
Könnte sein. Und man darf nicht vergessen, 4K, warum diese Gerüchte mit PlayStation 4K aufkommen, kann auch allein damit begründet sein, dass Sony als Blu-ray-Produzent natürlich auch die neuen Blu-rays und die neuen 4K-Fernseher unterstützen möchte. Das heißt, es könnte sein, dass die neue PlayStation 4K nichts anderes ist als auch ein 4K-Blu-ray-Player gleichzeitig, was auch Sinn machen würde. Aber das ändert nichts an der Spieleleistung. Und dass jetzt ein neuer HDMI-Anschluss dran ist, die Fähigkeit dazu ist, neue Blu-ray-Formate abspielen zu können. Und vielleicht ist sie auch kleiner und schlanker, weil die Fertigungsgröße der Chips kleiner wird. Das ist alles möglich. Ich glaube nur nicht, dass sie stärker wird.
Ja, das glaube ich auch. Gut. Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch.
Gut.
Bin
So,
umgekippt.
ich glaube, dann haben wir ausführlich gesprochen, auch noch ordentliche Portion Meinung hinten rangekippt und Marktanalysen. es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Fazit wäre so für mich, ich freue mich auf das VR-Zeitalter. Also ich war jetzt absolut begeistert von VR, wie eh und je. Ich freue mich tierisch auf diese ganzen Versionen, die da kommen werden. Und auch wenn das jetzt alles erstmal nur so ein Vorgeschmack ist, den wir da erlebt haben. Also ich bin noch lange nicht zufrieden oder befriedigt mit VR. Ich habe das jetzt so empfunden als so Appetitanreger und freue mich jetzt der Dinge, die da kommen werden, weil ich glaube, dass da ganz tolle Dinge passieren werden mit VR und können. Und Sony VR ist jetzt so derzeit mein
PlayStation
VR. Oh Gott.
Die Hörer sind schon betrunken mit deinem Trinkspiel.
Ich werde ja auch immer hier. Ich muss ja auch mal trinken. ich glaube, dass das die größte Verbreitung finden wird, aber langfristig werden, glaube ich, die PC-Versionen gewinnen. Einfach von der Technik her.
Also ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Maßstäbe, wie man sagen kann. Ja? Also Stückzahlen ist das eine, Qualität der Inhalte ist das andere und da ist das Rennen vollkommen offen, wer jetzt die besseren Inhalte rausbringen wird.
Konkurrenzbelebtes Geschäft.
Konkurrenzbelebtes Geschäft, das ist auch ganz wichtig. Und ich freue mich auch wahnsinnig darauf. Ich freue mich darauf, dass endlich wieder eine wirklich, wirklich große und großartige Innovation auf den Markt kommt. Eine neue Medienplattform, die wir vorher nicht hatten, weil die technischen Möglichkeiten nicht da waren. Es erinnert mich so ein bisschen, vielleicht ist das hochgesteckt, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Einführung des Breitbandinternets, weil plötzlich Dinge möglich werden, die wir vorher nicht hatten. Und es sind alles Dinge, die für mich gefühlt jetzt total logisch und sinnvoll sind. Ja. Es war bei PlayStation Move und bei Kinect und bei Wii waren das alles Gimmicks und ich habe gesehen, es hat einen Spaßfaktor, aber es hat kein Must-Have-Gefühl gehabt dabei. Und bei jeder VR-Demo, egal jetzt welche Plattform, habe ich immer das Gefühl gehabt, sofern sie halt auch gut war, habe ich das Gefühl gehabt, das muss ich spielen. Und ich möchte das meinen Freunden zeigen, ich möchte darüber reden. Und es ist für mich so aufgelegt, dass Spieler jetzt der Anfang sind, weil sie einfach das interaktivste Medium sind, aber die Türen werden einfach für so viele verschiedene Inhalte neu geöffnet, sei das jetzt Sportübertragungen, Konzerte, das ist ja limitless sozusagen und dann darauf freue ich mich irre. Also ich kann das kaum erwarten, dass das beginnt.
Ja, bin ich ganz bei dir. Spiele werden ein treibender Faktor werden, aber nicht eben die einzige Erlebnis, was wir
auf alle Fälle
haben werden. Ja. Super. Dann danke ich dir für diesen Besuch und den Trip nach München.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Mehr zu VR und neuesten Gerüchten aus der Branche von unserem Spezialexperten aus Österreich gibt es natürlich bei GameStandard.at jeden Tag von dir.
Danke sehr, ja. Wir werden auch ein kleines Hands-on haben, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint. Könnt ihr gerne vorbeischauen und euren Kommentar ablassen.
Und auf Twitter kann man dich natürlich auch verfolgen.
Natürlich.
Super, dann hoffentlich bis bald. Spätestens auf der Gamescom haben wir die nächste Möglichkeit, VR wieder auszuprobieren. Und dann gibt es Neuigkeiten dazu. Und demnächst der Sex-VR-Podcast. Teaser.
Ich möchte auch dabei sein.
Na, mal gucken.
Okay.
Gut, bis bald.
Bis bald, ciao.